Du, Andi,
Ja, Thorsten.
mir ist Donnerstag was Blödes passiert.
Oh, es möchtest du darüber reden?
Ja, ich war in Stockholm bei einem Kumpel,
Aha.
der hatte einen Bauernhof. Wir haben ein bisschen was gebechert. Und dann bin ich irgendwie besoffen mit seinem Traktor los. Und dann bin ich irgendwie in so eine große Halle rein. Da war irgendwie so ein Indoorfeld, also wie so eine große Wiese, ein großer Rasen.
Okay.
Und dann bin ich da besoffen auf und ab mit dem Trecker gefahren.
Ach du Scheiße.
Ja, ich.
Hattest du wenigstens, aber war kein Pflug hinten dran, oder?
Nee, das nicht. Aber ey, boah, ich habe da echt krasse Reifensporen, glaube ich, gemacht. Ja, ich habe zum Glück keinen Unfall gebaut, bin dann zurück zu dem Hof, aber ich schäme mich da total und ich traue mich aber auch nicht, das irgendwie zuzugeben.
Nee, ich glaube, ich sag mal, das fällt ja keinem auf.
Ja, stimmt.
Ja. Also ich würde das jetzt nicht veröffentlichen an deiner Stelle, glaube ich.
Ja, nee, also ist ja jetzt hier unter uns, hat ja keiner
Ja,
gehört.
okay. Ja. Machen wir noch einen, sollen wir so einen Begrüßungsgag sollen wir auch noch machen,
Nee,
oder?
mir ist echt nicht nach Spaß da, deswegen
Nee, gut,
zumute.
dann drück einfach mal aufs Knöpfchen.
Ja. Klick.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 31. Folge bei Gerobbel Rot-Weiß, die ich so schnell anmoderiere wie noch keine Folge zuvor, ist niemand Geringeres als der Unvergleichliche.
Andi, hallo.
Der entschleunigt erstmal.
Genau, wir haben keine Hetze, wir haben ein Spiel zu besprechen, aber auch ich begrüße euch bei eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Echsenmenschen und Flat Earther.
Ich wollte auch nur die Leute bestrafen, die unseren Podcast auf zweifacher Geschwindigkeit hören.
Gibt es so Menschen?
Weiß ich nicht. Aber
Also
könnte
ich
ich
höre
mir
maximal auf
vorstellen.
1,25-facher Geschwindigkeit in meiner Podcast-App.
Es gibt Podcasts, die sind so lang teilweise in den Folgen und die interessieren mich dann so, ja schon, aber eben auch nicht so deep. Die höre ich auf 1,5, das ist das Höchste. Und dann gibt es so Folgen oder so Podcasts, die sind so Info-Podcasts, die ich so, die kommen so zwei, dreimal pro Woche. Da kommt es mir aber auch nicht so auf die Performance an, da höre ich auch so 1,25 einfach so schnell runter. Aber die Leute, die uns schnell hören, die wollte ich sozusagen damit irritieren, dass es dann unfassbar schnell wird. Ich weiß nicht, ob es mir
Richtig so.
gelungen ist.
Ich hoffe, du hast ihnen ein Schnippchen geschlagen und sie überdenken ihr bisheriges Leben noch einmal komplett.
Ganz genau, darauf ein Schluck Strawberry Ayran.
Ja, Prösterchen.
Ja, ich sag mal so 0,2 Liter weg, 5,8 Liter to go.
Ja, da hat meine Frau gestern auch nicht schlecht geguckt, als ich mit 20 Sucuk-Snacks und 12 Litern Ayran zu Hause ankam.
Unser Begleiter, über den wir heute noch ein bisschen reden würden, Danny, schrieb seiner Frau auch, Schatz, es wird etwas später, aber ich habe 6 Liter Ayran dabei. Woraufhin sie einfach nur antwortete, WTF. WTF. Und er meinte,
Why the fun?
genau. Und er meinte, also er wüsste jetzt auch nicht, wieso er jemals, ob seine Frau ihm jemals auf eine Nachricht so geantwortet habe.
Das Interessante ist, die Dinger sind nur noch irgendwie 14 Tage haltbar, ne?
Na gut, ich bin ja aus bekannten Gründen dann sowieso nicht zugegen. Ich muss mich also sputen.
Ja, allerdings, allerdings.
Nein, tatsächlich plane ich sie in der Nachbarschaft ein bisschen zu verteilen. Mal gucken, ob meine Nachbarin vielleicht mal 2 oder 3 Liter haben möchte.
Also der Mango-Ayran war tatsächlich überraschend lecker, aber mit 11 Gramm Zucker pro Liter natürlich auch,
Sehr.
11 Gramm auf 100, so,
Höchst
11
ungesund.
Prozent, das ist nicht ganz gesund, das
Ich habe
Getränk, aber.
Strawberry hier. Jetzt gucken wir mal drauf. Was haben wir da? Ja, das sieht genauso aus. Warum haben wir so viel Ayran? Jaila, der war gestern der große Sponsor im Stadion und Sagen wir es mal so, hinterher wollte man noch gratis Ayrans verteilen, aber die Mitarbeiter hatten keinen Bock, ne?
Ja, ich glaube, die Mitarbeiter haben sich dann auch so gedacht, ja, wenn diese Palette Ayran schnell leer ist, dann habe ich auch schnell Feierabend. Genau. Also wurden statt einzelne Pakete Ayran einfach Sechserträger rausgehauen.
Allen Leuten, die vorbeigingen, in die Hand gedrückt. Man konnte sich quasi nicht wehren. Es ist jetzt also nicht so, dass wir da einfach
stundenlang angestanden haben,
um was dann zu stibitzen.
Übermäßig viel Ayran zu stehlen.
Nee, nein. Man kam um den Ayran nicht herum. Und ja, jetzt sitzen wir hier auf literweise Ayran.
Ich trinke meinen Milchkaffee schon mit Ayran.
Genau, und hast du dir auch schon in dein Rührei, hast du dir in dein Rührei auch schon Sucuk geschnibbelt,
ich
wie du es ankündigst?
Ja, ich habe es tatsächlich getan. Ich habe heute Morgen ein Rührei gefrühstückt aus zwei Eiern und da habe ich dann einen Sucuk-Snack reingetan. Wobei der ist tatsächlich nicht so gut wie das normale Sucuk, was ich sonst kaufe, weil das normale Sucuk ist ja 100% Rindfleisch und sehr knoblauchlastig. Der Sucuk-Snack von Ayran ist zu zwei Drittel Truthahnfleisch.
Ah, ja, ist wahrscheinlich günstiger.
Sucuk-Snack von Ayran. Ich erzähle auch einen Quatsch gerade.
Ja, du erzählst aber Quatsch, aber ich wollte das einfach so stehen lassen.
Ja. Wie sonst auch.
Genau. Ich habe ihn auch gestern, also ich habe einen Einzelsnack probiert. Ich habe mir nicht so einen 20er noch gekrallt. Ich fand den leider nicht so gut. Ich bin ja auch ein bisschen.
Im Rührei war es okay.
Ja, genau, es ist so wie manche Spirituosen eben nur als Mixgetränk taugen. Ne? Also Jack Daniels pur kann man nicht trinken als Whisky. Ja, mit Cola geht's wahrscheinlich. Da ist dann für Whisky Cola halt so ein richtig guter Whisky viel zu schade drum. Ne?
Ja, du kennst mich ja als jemand, der tatsächlich wenig Whisky trinkt, deswegen. kann ich da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber wozu ich etwas sagen kann, bevor wir hier noch weiter in irgendwelche Plaudereien ausarten. Oder
ja, was überhaupt nicht unser Stil wäre, aber ich bin nämlich noch nicht fertig.
Oh Gott, so, ja bitte.
Denn ich wollte dazu nur sagen, also ich bin ja auch, also wir haben früher auf Auswärtsfahrten sehr viel Beefy gegessen, vor allem Beefy Roll. Aber seitdem ich diesen Sommer mit euch in Österreich war, Spoiler, der Ort, an dem der Name in den Alpen, in den Bergen beim Wandern für diesen Podcast geboren wurde. Fun Story, die man vielleicht ja in einem Podcast hören kann.
Ne? Ja, in anderen Podcasts.
Genau.
Podcastern habe ich darüber gesprochen.
Richtig. Seitdem bin ich ein bisschen verdorben, was so Salami, Trockenfleisch betrifft, denn dort in Tirol, ist es Tirol? Ja, ne?
Das ist Tirol, ja.
Genau. Da ist ja die Firma, wie heißen sie jetzt? Handel? Klein?
Handel, ja.
Handel.
DL, Handel.
Genau, in Österreich. Bei einer lieben Freundin in Österreich. Also ganz hervorragend, also natürlich ist das nur was für Fleischesser und ich glaube, die haben den veganen Markt auch noch nicht entdeckt, wenn ich das richtig überblicke. Nee. Die haben da ja auch so einen Laden gehabt, also in Serfaus, ne, zum Beispiel. Und da ist auch.
Jetzt hast du wieder zu viel verraten. Da kommen unsere Fans
ja,
diesen
klar.
Sommer kampieren in Serfaus
vor sämtlichen
Hotels, die es da gibt, und wollen einen Blick auf uns erhaschen.
Vielleicht waren wir auch in Fis, wer weiß.
Man weiß es nicht.
Du hättest jetzt noch falsche Fährten legen können. Ja. Auf jeden Fall, deren Fleischprodukte, so man so etwas denn mag und gut heißt, sind wirklich ganz fantastisch, muss ich sagen. Und seitdem haben die Beefies auf unseren Auswärtsfahrten abgelöst. Ne? Das kann man schon sagen, dass wir seitdem, denn man kriegt sie in deutschen Supermärkten nicht in der reichhaltigen Auswahl, wie man sie in Österreich kriegt. Aber diese kleinen Würste von denen sind verdammt geil.
Ja,
die schmecken einfach frischer, besser als Beefy und auch noch mal deutlich besser leider als Jailas Ayran. Jetzt fange ich auch schon an.
Sucuk-Snack. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Werbung für Ayran und Sucuk-Snack
gemacht. Ja, aber die Werbung ist ja, wenn wir die Produkte gut
findet. Die Firma Jaila wird die Rechnung von uns nach Krefeld zugestellt bekommen. Die bringe ich einfach mal vorbei und dann.
Aber wir haben es ja nicht gut gefunden. Es ist ja nicht Werbung, wenn wir sagen, der schmeckt gar nicht so gut.
Das ist eine unvoreingenommene Bewertung, Rezension, auch die kann man sich ja mal was kosten lassen.
Und ne? Der alte PR, Sprech, dass auch negative Werbung, also Hauptsache es wird über dich gesprochen, sozusagen.
Genau, ist, richtig. Ne?
Ja. Na gut. Ja, also hätten wir den Teil erledigt, es sei denn, du möchtest noch über gewisse Kontroversen mit dem Thema die heißen jetzt Ayran. Jaila hat sich jetzt in Ayran umbenannt, mit der Firma Jaila und Slot Machines sprechen, das weiß ich nicht.
Ach so, ja, weiß ich gar nicht. Also ich möchte vielleicht an diesem Beispiel mal die generelle Problematik einmal kurz thematisieren, dass man aus einer persönlichen Unkenntnis eine Empörung definiert und diese dann im Zweifelsfall über einen Schneeball zu noch mehr Empörung führt. Also stellen wir uns vor,
das musst du erläutern jetzt, ja.
Stellen wir uns vor, es gäbe einen Sponsor of the Day bei einem beliebigen Fußballverein der zweiten Liga und dann würde das über den Account des Zweitligisten angekündigt, dass es ein Gewinnspiel gibt, bei dem sogenannte Slot-Machines aufgestellt werden und auch in der VIP-Loge oder in dem VIP-Business-Club, den es da gibt, der nach dem Hauptsponsor des Stadions benannt ist. Also, ne, Merkur Business Club und Jaila macht Slot-Machines. Und dann gibt es Menschen, die sich dazu berufen fühlen, dazu sagen, ich hasse dieses Sponsoring, weil Slot Machines und Merkur. Und ich denke mir so, ja, aber jetzt mal unaufgeregter wäre ja die Information, es werden Trikots verlost mit einer Art digitalem Glücksrad. Und eines dieser Glücksräder steht auch in der dummerweise nach diesem Spielhallen betreibenden Kunden benannten Business Club Bereichs. Und ich sag mal, ich bin da entsprechend informiert und kann das dann einordnen und auch hinterfragen, warum das denn so schlimm gesehen wird. Und andere, die diesen Poster lesen, fangen dann im Endeffekt an, ins gleiche Horn zu tuten, ob schon die zwei Dinge halt wirklich einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, aber das wirkt, für mich sieht das so aus, als wäre da, wäre Jaila das ultimative Böse und würde mit Merkur zusammenarbeiten und die Jugend zum Wetten verführen. So, und dem ist ja nun mal nicht so, ne? Und da gab es dann einen kleinen Austausch auf Twitter, an dem ich teilgenommen habe. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, dass Sponsoring notwendig ist, ob man das dann immer gut findet. Ich finde es auch nicht so geil, dass die Gauselmann-Gruppe bei uns als Sponsor unterwegs ist. Das würde ich mir sicherlich auch anders wünschen. Also Gauselmann-Gruppe, für die, die es nicht wissen, ist das Firmenkonglomerat hinter der Merkur-Spielothek. Das heißt, die sind nicht nur Namensgeber des Stadions, wo die Fortuna nichts für kann, sondern halt auch, ich meine, Metropolpartner bei uns, das hätte ich auch gerne anders. Aber da kann tatsächlich Jaila nichts für, ne? Und nicht, weil sie uns 6 Liter Ayran geschenkt haben, sondern einfach, weil ich das ein bisschen unfair finde.
Das wäre ein richtig gegenüber. Schlechter Deal, wenn wir jetzt Jaila hier richtig pushen würden für 6 Liter Ayran. Da möchte ich aber noch ganz viel mehr sein. Da möchte ich LKW-Ladungen Ayran vor meinem Haus hier haben. Ich versuche mal zu vermitteln, ja, zwischen dir, der du halt natürlich mittlerweile so abgehoben bist, dass du die Sprache der Fans überhaupt nicht mehr sprichst, Andi, ne?
Ich gehe demnächst mit meinem ersten eigenen Comedy-Programm, Andi spricht's aus.
Ja, genau, im Vorprogramm von Mario Basler und Peter Neururer auf ihren Live-Touren, ne? Ja, schöne Idee. Also ich glaube, zwei Dinge hier sind an der Sache etwas unglücklich, also allgemein. Erstens, und das hat ja Fortunas Account, so wie ich das gesehen habe, ich war stiller Beobachter des Ganzen, hatte aber keine Lust einzusteigen, weil ich ehrlicherweise gestern auch sehr viel zu tun hatte vor dem Spiel. So arbeiten und so, wenn man 16.30 Uhr dann noch irgendwie Richtung Stadion los will, dann muss man bei der Arbeit manchmal ja so intensiv ranklotzen. Darum habe ich nur am Rande mal so, wenn ich kurz ein Päuschen gemacht habe, mal reingeguckt. Und Fortunas Account hat ja schon eingeräumt, dass der Begriff Slot Machine sehr unglücklich gewählt war, was unter anderem übrigens auch damit zu tun hatte, dass es, so wie ich das an den Stationen gesehen habe von Weitem, da überall drauf stand, Slot Machine. Und darum haben sie das einfach übernommen. Aber das ist natürlich ein Begriff, der die Leute so ein bisschen triggert. Und das ist der zweite Punkt. Ja, es war jetzt in dem Fall nicht so, aber wir wissen alle, und es ist natürlich jetzt eine alte Diskussion, dass diese ganze Benennungsgeschichte Merkur Spieler Arena Gauselmann Gruppe mit der Fortuna ja in der Tat nichts zu tun hat. Das sind halt alte Wunden, die da sofort aufgerissen werden. Ne? Das ist halt einfach mega unglücklich im Wording, meiner Meinung nach. Also hätte man einfach ein bisschen, also, weil das vollkommen klar ist, dass die Leute da nicht zwingend differenzieren dann. Darum, ich sehe den Fehler durchaus ein bisschen auf der PR-Seite da. Meine Meinung. Grundsätzlich hast du aber natürlich recht, dass man jetzt nicht zwingend alles spontan verdammen muss, nur weil es jetzt mit irgendeinem Gewinnspiel und Gewinnmöglichkeiten zu tun hat. Mein Chef Maxim, liebe Grüße, hat gewonnen, ne? Also
sein Sohn. Nicht da. Nicht da, sondern beim Kids-Club-Gewinnspiel, hat mir Henrik heute Morgen erzählt.
Ja. Beim Kids-Club-Gewinnspiel. Ja, genau, der hat ein Meet and Greet, oder also sein Sohn vielmehr, mit Fortuna-Spielern. Mal gucken.
Ja, wir haben auch was gewonnen, nämlich ein Jaila/F95-Fanschal.
Wir müssen mal die KI überprüfen lassen, wie häufig der Begriff Jaila jetzt heute hier gefallen ist in diesen Podcasts. Naja, okay.
Es gibt aber auch andere gute Ayran-Marken, wie zum Beispiel. Ayran-Türk.
Ich bin nicht so. Ist das so?
Ich bin auch im Ayran-Game, bin ich überhaupt gar nicht drin. Keine Ahnung. Habe ich vorgestern auch noch nie getrunken.
So, ich hab uns also massiv abgelenkt beim ganzen Thema. Ach, du auch nicht? Du kanntest keinen Ayran?
Nein, ich habe noch nie Ayran getrunken vorher.
Was ist denn los hier? Der Steffen auch nicht, der uns begleitet hat. Warum habt ihr denn noch nie Ayran getrunken?
Weil das hat sich nie ergeben, was soll ich sagen?
Naja, jetzt wohnst du auf dem Land, da gibt es natürlich nur noch gutes deutsches Essen.
Ja, und deutsche Kühe, die deutsche Milch aus ihren deutschen Eutern in meinen deutschen Mund spritzen.
So. Das Bild kriege ich jetzt für den heutigen Samstag nicht mehr weg. Aber es ist natürlich meine Schuld, dass wir hier so querbeet gebrabbelt haben. Und ich glaube, du konntest nicht mal die Folge widmen, was ja eigentlich komplett an den Anfang gehört.
Allerdings, es brennt mir schon unter den Nägeln. Ich habe, wie so oft, mir eine wunderschöne Rückennummer rausgesucht, überraschenderweise bei Folge 31, die Rückennummer 31. Und naja, es wäre ein bisschen einfach, wenn wir jetzt sagen würden, ja, so Bodka oder Christian Weber. Nein, ich widme diese Folge unser aller guten Freund Olivier de Kock.
Und jetzt ganz viele ZuhörerInnen. Hä? Wer?
Olivier de Kock spielte in der Saison 2007-2008 in der Regionalliga Nord für unsere Fortuna. Beinharter Rechtsverteidiger, hatte in dieser Spielzeit, ja, also zumindest Rechtsverteidiger.
Beinhart, ja. Also.
Er war Rechtsverteidiger, hat 18 Spiele für die Fortuna gemacht, hat dabei sogar ein Tor vorbereitet und hat im Niederrhein-Pokal auch 3 Einsätze gehabt in dieser Saison. Viel mehr ist über ihn auch, glaube ich, nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche lustigen, spontanen Olivier de Kock-Anekdoten beizusteuern hast.
Also ganz wichtig natürlich, Olivier de Kock, überzeugter Fleischmützenträger. Ja, also eher mit wenig Haaren auf dem Kopf unterwegs. Ja, und rein sportlich, also Regionalliga Nord, der Vorgänger der dritten Liga. Ich glaube, war es sogar die letzte Saison vor Gründung der dritten Liga, also die Qualifikationssaison. Das müssten wir jetzt prüfen. Ich habe es gerade nicht zahlenmäßig auf dem Schirm. Ich wollte nur sagen, der war eigentlich ziemlich gut und ich fand es damals schade, dass er nicht länger geblieben ist.
Und er ist dann nach Oberhausen in die zweite Bundesliga gewechselt.
Ja, und wie verrückt die Dinge, ne? Also aus der Regionalliga Nord bei Fortuna nach Oberhausen in die zweite Liga. Heute sind die Dinge lustigerweise genau umgekehrt und es ist noch eine Liga dazwischen. Ja. Aber ich wollte nur sagen, also war eigentlich ein guter Spieler und ich hätte ihn gerne länger bei Fortuna gesehen. Mehr fällt mir aber tatsächlich auch aktuell nicht zu ihm ein.
Ja, Belgier von 1975, das ist jetzt 48 Jahre alt. Schöne Grüße, wir wissen, du hörst uns regelmäßig, Olli.
Wo immer du jetzt auch gerade bist.
Ja, vermutlich irgendwo in Belgien. Ekelo oder sowas, irgendwo in Belgien.
In Eupen. Ja.
Hat auch mal Länderspiele gemacht.
Für Belgien, ja, das waren aber die dunklen Zeiten von Belgien, ne?
2002.
Die dunklen Zeiten von Belgien, ja.
11 Spiele, nicht schlecht, ja. Okay, so viel zu Olivier de Kock.
Viel mehr gibt's zu berichten. Eigentlich ist das ja nur, ist ja eigentlich eher gut für uns als für die Hörer. Naja, doch, für die Hörer ist auch gut, wenn wir darüber berichten können, dass die Gebrabbelfolgen live aus Osnabrück, Schalke, Leverkusen und Kaiserslautern safe sind.
Genau. Soll so viel bedeuten wie, wir haben Tickets. Wir verraten nicht, warum. Aber wir haben Tickets.
Wir haben mit sämtlichen Sportvorständen geschlafen. Das war ein langwieriger, ekelhafter Prozess. Aber
ich habe jetzt noch die weißen Haare von Rudi Völler im Mund.
Der ist schon lange nicht mehr da. Mensch, Andi, da hast du auch noch mit dem Falschen.
Scheiße. Ah. Der hat sich schon so gewundert und da sagte Andi, aber ich kann gar nichts für dich tun. Da habe ich gesagt, du hast schon genug für mich getan, Rudi.
So, aber wir machen jetzt mal einen Shoutout einfach an die Leute, die uns da rüber geholfen haben. Dann schaute ich jetzt aus an den Oliver bei Osnabrück.
Genau, Oliver.
Danke, Oliver. An den Daniel bei Schalke. Danke, Daniel. An Maxim und Maxims Bekannten bei Leverkusen. Danke an euch. Und an Dominik bei Lautern.
Genau, ja. Unser Netzwerk.
Mehr dazu dann bei den jeweiligen Spielen, wenn es da. Also zu Lautern gibt es ja ein bisschen was zu sagen mit unserer Gruppe, mit der wir dort anreisen werden. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir weiter zu unserer. Also ich bin da etwas verwirrt. Du hast. Also der Punkt passt, den du da jetzt aufgeschrieben hast, der passt an die Stelle.
Ja, der passt für mich später,
nicht.
Ne?
Sehr verwirrend für mich. Sehr verwirrend und noch viel verwirrender, weil ich den Punkt nicht erwähne, für die Zuhörerschaft. Ich möchte sogar sagen, ein vollkommen unnützes Segment, eine verlorene Minute dieses Podcasts, die niemanden einen Informationsmehrwert gebracht hat.
Aber es war glücklicherweise auch die erste und einzige verlorene Minute dieses Podcasts.
Jemals.
In allen Folgen, in allen 31 Folgen.
Ganz genau. Und da ist es verschwunden. Der Andi live hat das verschoben hier. Es ist verrückt.
In die richtige Rubrik.
Was wir jetzt machen, wir machen einen Hardcut und gehen über in die Rubrik, die jetzt einen Namen hat. Den werden wir jetzt nicht verraten, sondern wir hören jetzt das Jingle und dann wisst ihr mehr. Also, ab dafür.
Steilpässe.
Ja, das ist er, der neue Name Steilpässe. Und wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Leider, leider haben wir ihn uns selber ausgedacht.
Ja, es gab Inspirationsquellen, aber
richtig.
Die Person, die uns da inspiriert hat, hat leider schon mal eine Tasse von uns bekommen in einem vorherigen Gewinnspiel, weswegen wir da jetzt nicht noch eine zweite Tasse hinterher schicken. Und Sticker sind da, glaube ich, auch schon gelandet. Insofern, Martin. Und,
mit seinem Vorschlag Rückpässe, den wir aber als offensiv denkende Menschen nicht angriffslustig genug fanden.
Genau, bei uns gibt es keine Querpässe, bei uns gibt es nur direktes Steilpassspiel nach vorne.
Richtig, immer in die Schnittstellen und in die Halbräume. Das ist das Motto unseres Podcasts, das ist unsere neue Tagline. Nicht mehr brutal.
Brutale Qualität.
Brutale Qualität, sondern jetzt immer in die Schnittstellen. ja, also Steilpässe ist der neue Name und den müssen wir natürlich auch mit Leben füllen. Ich habe hier zwei Sachen, die ich ansprechen würde. Einerseits eine Nachricht vom Benedikt. Grüße, den kennst du ja auch, sogar persönlich. Du hast ihn getroffen gestern, wie ich gehört habe.
Ach, der Benedikt, ja. Dann bei dem hätte ich auch noch gesprochen im späteren Segment.
Tja, der, sagen wir mal, intensiv auch nochmal über das Thema Klaus Allofs und dass die Mannschaft ja vielleicht diese Saison auch mehr als aktuell hätte unter gewissen Konstellationen erreichen können, ansprach. Das ist natürlich ein Fass, das wir an dieser Stelle nicht aufmachen. Da würde ich tatsächlich persönlich auch, und der Dominik ist da, glaube ich, durchaus anderer Meinung, als wir im Podcast sind. Und das ist ja doch eines der, sage ich mal, größten.
Benedikt, nicht Dominik.
Dominik habe ich gesagt, Entschuldigung, Benedikt. Das ist ja ein Thema, das in Fankreisen doch
sehr kontrovers diskutiert
wird, das Thema Klaus Allofs und sein Schaffen bei Fortuna. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Bewertung ist nicht sinnvoll, weil wir uns wirklich right in the middle befinden. Wir wissen nicht so richtig, wie es am Ende alles ausgehen wird. Wir wissen nur, dass spätestens seit gestern alles wieder möglich ist und naja, was sollen wir jetzt die Arbeit bewerten, wenn in zwei Monaten da vielleicht nochmal ganz andere Resultate stehen? Darum, ich würde sagen, das ist nochmal ein Thema, da machen wir ein großes Fazit am Ende der Saison, wo wir dann neben den Spielern vielleicht dann auch mal die Arbeit auf den Prüfstand stellen, der sportlichen Verantworten von klein bis groß.
Ja, das machen wir gerne.
Verantwortlich, nicht verantworten. Naja. Es ist früh, es ist auch für mich.
Von Uwe Klein bis Christian Groß.
Genau, von Frank Mill bis Ja, und wer so, und Thomas Berthold natürlich nicht zu vergessen. So, darauf einen Schluck Ayran auf meinen türkischen Freund Thomas Berthold.
Ja. Ja, wir haben auch noch eine Zuschrift bekommen von unserem alten Freund des Podcasts, der sich dann nennt Uwe is on fire.
Hallo Uwe.
Moin, moin. Und der hat brandheiße Nachrichten uns geleakt, die wir aber hier nicht leaken werden.
Das ist geil, wie wir uns heute wichtig tun. Guck mal, wofür wir Karten haben. Guck mal, was wir alles wissen und euch nicht sagen dürfen.
Ja.
Aber wir können sagen, wir wissen eben dank ihm aus zuverlässiger Quelle, wer der Nachfolger vom DJ Opa wird. Ja. Und ich glaube, so viel kann ich sagen, dass wir beide möglicherweise unterschiedlicher Meinung darüber sind, ob wir das gut finden oder nicht. Da haben wir heute, glaube ich, sogar noch mehr Punkte. Also nicht nur das, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, aber ich, da sage ich.
Ach so, oder bin ich
ja, da warten wir mal ab, das ist beim sportlichen Teil, ne? Aber wir werden sehen.
Aha.
Ja, aber ja.
Ich bin jetzt überrascht, dass
ich du baue heute Spannungsbögen.
Wissen, was ich wo finden werde.
Aha, also, ja, sag mal so.
Da kennst du mich besser als ich mich selber.
Nee, du machst aus deinem Herzen, was Sympathien betrifft, nicht immer unbedingt eine Mördergrube, wie man so schön sagt, ja.
Ah, okay, da bin ich mal gespannt.
Ja, aber also nur dazu, da hat sich wohl was ergeben, aber bevor es nicht offiziell verkündet ist, wollen wir hier nichts leaken.
Vor allem auch, damit wir hinterher sagen können, ja, wussten wir. Selbst wenn es derjenige jetzt nicht ist, der wir glauben, der es ist, dann sagen wir, wussten wir, das war ganz, war.
Auf jeden Fall ist es eine kontroverse Wahl. So viel kann man vielleicht schon mal sagen, ob sie passt.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so kontrovers ist. Also ich,
vielleicht bin ich in der Minderheit, wir werden sehen.
Ja, das wäre die eine These. Die andere These ist, ob man da nicht auch, verschiedene Aspekte des Wirkens voneinander trennen muss.
Naja, und fairerweise ist es sowieso immer unfair, schon irgendetwas vorher abzucanceln, bevor man auch nur, sag ich mal, eine Minute des dann tatsächlichen Schaffens erlebt hat. Von daher.
Also du meinst, wie wenn man die Jastrzemski-Verpflichtung hatet, weil er so eine scheiß Frisur hat, obwohl man noch nie gesehen hat, wie er Fußball spielt?
Wie seine Frisur in Action aussieht. Doch, das wissen wir jetzt. Nein, komm, ich möchte nicht immer über seine Frisur lästern. Da fühle ich mich auch schlecht, weil manche Leute das vielleicht.
Weil du eine sehr ähnliche Frisur hast.
Nö, also das nun wirklich nicht. Also das ist ja wirklich, das ist ja richtig gelogen. Das ist ja wirklich gemein hier. So, also bevor du dich um Kopf und Kragen lügst, gehen wir doch in den eigentlichen Spielverlauf beziehungsweise in die Anreise zum Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein vor. Jetzt hast du den Punkt von eben so weit nach hinten geschoben, dabei könnte man ihn ja jetzt eigentlich ganz gut nennen.
Ach, Thorsten, du bist wie meine Mutter. Nichts kann man dir recht machen.
Also, das stimmt überhaupt nicht. Also in vielfacher Hinsicht. Aber bitteschön, wenn du diese Gefühle mir gegenüber hegst, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ich möchte aus deinem Gefühlschaos, da werde ich nicht aufräumen können.
Also, das Spiel gegen den HSV hat vor ausverkauftem Hause stattgefunden. Das haben wir letzte Woche noch angeprangert, dass das nicht so ist.
Ich denke, auch unseretwegen hat sich das geändert.
Genau, weil wir auch in der HSV-Bubble wahnsinnig viele Zuhörer haben. Und deshalb konnten 35.000 bis 40.000 HSV-Fans haben sich noch schnell Tickets gekauft und haben quasi eine Invasion gestartet. Die falsche 9 wird es wahrscheinlich wieder abkulten, dass mindestens 80.000 von 52.000 Fans aus Hamburg gekommen sind. Also ja, es waren mehr als im Gästebereich üblicherweise sind. Nein, es waren keine 20.000 Hamburger. Und Thorsten hebt den Finger.
Den Finger, den er hochgehoben hat. die falsche 9 hat ganz im Gegenteil etwas sehr Schönes zusammengestellt. Das ist dir wohl entgangen, lieber Andreas. Denn zeitgleich zu unserem Spiel gegen den HSV fand auch das Spiel der Zweiten bei Alemannia Aachen statt. Und die haben einfach lustigerweise die Zuschauerzahlen summiert und gesagt, so viele Menschen wollten heute Abend ein Spiel von Fortuna Düsseldorf sehen. Nämlich 52.000 in Düsseldorf und dann nochmal, ich glaube, 16.000, 17.000 in Aachen, nämlich die Zweite. Was eben dann eine entsprechende, ich glaube, so fast 70.000 irgendwie Leute haben,
gestern sich meine Kritik wohl zu Herzen genommen, die genau. Ich schon online äußerte.
Ich fand das aber auf jeden Fall sehr schön, dass gestern eben also rund 70.000 Menschen Fortuna-Spiele live im Stadion verfolgt haben.
Ja.
Eat this, Schalke. So.
Ja, meine Anreise war verhältnismäßig unspektakulös. Ich bin zu Hause mit Hendrik ins Auto gestiegen.
Ach, geil, jetzt machst du, ich hab vorhin Arne Zeigler gehört, da hat Felix Magath eine tolle Geschichte erzählt, das erinnert mich gerade daran. Hat er erzählt, ja, mein Sohn, der ist nach Nürnberg gefahren, also ist zum Spiel, ist in den Zug gestiegen, ist dann in Nürnberg angekommen am Bahnhof und ist dann von dort mit dem Bus zum Stadion gefahren und da war er, dann hat das Spiel geguckt und ist dann hinterher wieder mit dem Bus zum Bahnhof zurückgefahren und dann in den Zug eingestiegen und dann war er abends zu Hause. Das hat Felix ja. Magath, also das war die kurze Version, das hat er irgendwie so 3 Minuten lang erzählt. Und dann auch so ja. Arne Zeigler sehr schön lakonisch, ja, das ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Und das fing jetzt gerade schön mit dir an, wie du auch sagst, ja, Hendrik und ich sind ins Auto eingestiegen, dann haben wir uns angeschnallt, ich habe den ersten Gang eingelegt, ah nee, du fährst ja automatisch.
Ich fahre Automatik, außerdem weißt du, dass ich erst den Rückwärtsgang einlegen muss, weil ich ja von unserer Garage.
Dann bin ich in unsere Garage reingefahren. Ja, aber ja. Also ich wollte es nicht schlecht machen,
gefahren.
Aber es hatte diese Felix Magath-Vibes.
Es hat auch ungefähr den Unterhaltungsfaktor, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil wir sind hingefahren, sind auf dem Parkplatz gefahren, hatten gar keine Probleme und haben dann den Fußweg ins Stadion genutzt, um ein paar Sticker abzuknibbeln oder neu zu kleben. Und dann waren wir im Stadion.
Und die Leute fragen sich immer, warum unsere Folgen so lang werden, ne?
Ja, allerdings, schon jetzt wieder eine halbe Stunde. Und welchen Informationsgehalt haben wir? Was haben wir der Welt in dieser halben Stunde bisher gegeben? Wir
können der Welt verraten, dass Feld 1 gesperrt war, was ich eine Unverschämtheit fand und ich deshalb auch nicht in meiner Lieblingsreihe parken konnte. Aber es hat dem sportlichen Erfolg ja glücklicherweise nicht geschadet. Und ich hatte es eben schon angemerkt, ich hatte gleich 2 Leute im Stadion mit dabei, die sonst nicht dabei sind. Beide, also bitte, bitte, keine Aufschreie, beide gebürtige Hamburger. Mhm. Aber einer davon maximal HSV-Sympathisant, aber keineswegs Fan, und der andere erst überhaupt nicht. Das heißt,
sondern mittlerweile Fortuna-Mitglied, richtig. Hat sich noch eine Mütze gekauft nach dem Spiel.
Das ist der gute Danny, der ein bisschen, also unser Edelfan, ich nenne ihn jetzt Danny, du hast es dir verdient. Danny ist Edelfan unseres Podcasts, das ist die neue Kategorie, das sind die Leute, die uns im Monat 1.000 Euro bezahlen. Also Edelfan Danny, der durch diesen Podcast sein Interesse für die Fortuna gefunden hat, das rührt mich jeden Tag und jetzt eben auch seit kurzem Fortuna-Fan oder seit kurzem, schon seit ein paar Monaten glaube ich jetzt Fortuna-Fan ist und erstmalig bei einem Fortuna-Spiel und generell bei einem Profi-Fußball-Pflichtspiel im Stadion war und da hatten wir uns natürlich den HSV ausgesucht, weil es seine Heimatstadt ist, er kommt aus Hamburg, ja, und der andere Begleiter, das war der gute Steffen, das ist auch schon ein langjähriger Freund und ehemaliger Arbeitskollege von mir, der ist in Hamburg geboren, hat aber, ich möchte sagen, was den Fußball betrifft, difficult life choices, also einerseits aufgrund seiner Heimat eine gewisse Verbundenheit mit dem HSV, aber wie gesagt, Fußballfan oder Fan des HSV wäre jetzt doch ein bisschen übertrieben. Und dann, weil er da studiert hat, sagen wir mal Sympathisant des 1. FC Kaiserslautern. Schwierig, ne? Gerade auch hier im Podcast. Schwierig, schwierig. Obwohl wir ja mit kleine Vorausschau die nächsten Tage ein bisschen Kontakt haben werden. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Naja, und dann, weil er und sein Elternhaus in Düren liegt, hat er auch noch eine gewisse Sympathie für den 1. FC Köln.
Also ich habe gerade GFC Düren.
Ja, genau, GFC Düren. Nein, also ich habe es ja gesagt, difficult Life Choices. Und ich habe ihn aber ausgetrickst. Er meinte dann, ja, ist aber HSV-Schal können er schon anziehen, oder? Da habe ich gesagt, nee, ja, nee, 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 bei uns im Familienblock, da sitzen die ganzen Althauer, die, wenn die deinen Schal sehen, dann verhauen die dich und da sind wir nicht in der Lage, dich zu verteidigen. Und da hatte ich nämlich keinen Bock drauf, dass er einen HSV-Schal trägt. Und ich glaube,
Leute.
Darum kann er jetzt hier, wenn er den Podcast hört, dann hat er hier ein Benefit, weil er jetzt hört, wie ich ihn ausgetrickst habe. Das habe ich ihm nämlich nicht gesagt.
Ja, es waren genug andere HSVler. Auch rechts von uns war irgendwie so eine Gruppe HSV-Fans. Da gab es einen kurzen Encounter, als ich nach dem 1-0 der Fortuna und dem Liegenbleiben des Außenverteidigers, ich weiß gar nicht, was war der ausgewechselt? Muheim, oder?
Nee, Muheim war gar nicht dabei.
Ach, Katterbach. Ja, Katterbach, habe ich freundlich, wie ich bin, gerufen, er möge sich doch neben der Auslinie einfach ins Ausrollen, um den Spielfluss nicht zu hemmen, damit sein HSV schnell den Anschluss oder das den Ausgleich machen könne. Da wurde ich ja ein bisschen komisch angeäugt, aber naja.
Ja, du bist immer so angreifend. Guck mal, ich war sehr nett, als diese Menschen nämlich bei uns erschienen oben, dachten sie, wie so häufig, common mistake, dass ihre Plätze auf unseren Dauerkartenplätzen da in Reihe 29 seien. Auf jeden Fall habe ich sie dann auf den Nebenblock verwiesen. Common mistake, weil man am Aufgang natürlich nicht so perfekt sehen kann, welche Treppe in welchen Block führt. Es kommt wirklich praktisch jedes zweite Heimspiel vor, dass da oben jemand rumspringt und sagt, ja, also, Entschuldigung, das sind ja unsere Plätze.
Ja, aber ich habe ja diese Person nicht per se angegriffen, sondern ich habe ja dem Spieler zugerufen, er möge sich doch vom Spielfeld entfernen. So. Ich habe ja nicht denen irgendwas gesagt. Aber,
die echauffierten sich dann einfach nur. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Die echauffierten sich dann darüber, aber die waren irgendwie auch auf, die kannten irgendeinen von Fortuna-Offiziellen, also die hatten irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich über die Fortuna irgendwie Tickets bekommen und.
Also die waren verbunden mit der Schumacher Loge da oben.
Ja, oder so. Ja.
Einer taperte da auch ständig hin und her, hat da, glaube ich, Bier besorgt.
Naja. Aber dann gab es noch, sagen wir mal, andere. Grüße an Patrick, jetzt weiß ich auch, wie er heißt, sitzt auch bei uns in der Nähe. Das sind die Jungs, die da eine Reihe unter uns rechts sitzen. Am Zaun, du kennst sie auch. Und der eine trägt immer so eine komische Jacke. Weißt du, so eine schwarz glänzende Jacke. Und mit denen habe ich gestern auch noch ein bisschen gequatscht.
Funke.
Ja, sein Cousin ist HSV-Fan und wir haben uns dann in der Halbzeit, als wir uns austauschten und ich seinen HSV-Aufkleber, den er da hinterlassen hat, sofort überklebt habe mit einem Fortuna-Aufkleber, haben wir uns dann angefreundet und dann war auch alles in Ordnung. Also,
ja, so muss
alles
das sein.
Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wie man so sagt landläufig.
Genau, aber gekocht wird in der Arena generell ja nicht sonderlich viel, aber deutlich mehr wird gebraten und unter anderem auch die Wurst der Woche. Und da gab es doch gestern einiges zu erleben.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche und ich möchte ja fast sagen, es artet ja fast mehr zum Brötchen der Woche hier langsam aus. Denn wir können uns, glaube ich, alle einigen, dass die Wurst und die Wurstzubereitung in der Arena grundsätzlich auf einem sehr guten Niveau stattfindet. Gestern war sie vielleicht nicht ganz so heiß, wie man sich es immer wünschen würde. Das ist aber manchmal gerade bei den Außenständen wie dem Schwenkgrill und den Temperaturen, denn so schön das Wetter auch war, es war doch ein bisschen frisch mit dem Wind, ist das nicht immer ganz so einfach. Aber also was wirklich gestern ein absoluter Tiefpunkt war, das war das Brötchen. Und ich denke, das können sowohl du als auch weitere Menschen, mit denen wir zusammen gegessen haben. Ich habe heute auch schon eine Zuschrift bekommen von jemandem, der das ganz genauso erlebt hat mit den Brötchen gestern. Ja, mein Brötchen war nicht nur wieder falsch aufgeschnitten. Das ist ja mittlerweile, also da müssen wir ja gar nicht mehr, also da haben wir ja resigniert. Da haben wir ja schon resigniert. Da gibt es dann gleich die Kartoffelabzug für und weiter geht's. Aber der Zustand des Brötchens an sich gestern war eine Katastrophe. Das war alt, wie so ein, also wie wenn man Brötchen vom Vortag nochmal auf den Toaster gelegt hätte und die dann aber leider schon so zerfallen. Ne?
Ja, yeah, außen extrem krümelig. Henriks und mein Brötchen, ich glaube, das von Aline auch, waren komplett aufgeschnitten, aber auch nicht in der Mitte komplett aufgeschnitten, dass man sagen würde, nein, man hat zwei gleich, annähernd gleich große Hälften, die man auf die Wurst legt. Nein, ich hatte eine Kappe sozusagen, eine obere Kappe, die komplett zerbröselte, die ich drauflegen konnte und dann, sagen wir mal, drei Viertel des Brötchens unten. Katastrophal. An dieser Stelle aber auch, vielleicht hat die DEG den gleichen Brötchenaufschneideliefer ja, wie die Fortuna, denn unser Freund des Podcasts Daniel S., der gestern bei der DEG war, weil er Gutscheine hatte, die noch eingelöst werden mussten aus einer Veranstaltung, die wir beide ganz gut kennen, hat mir dann abends auch noch ein Bild geschickt von der Quizette.
Ah, ja, gute Veranstaltung. Cooler Quizmaster, ja. Zumindest einer von den beiden.
Ja, Dominik ist echt ein super Typ.
Haha.
hat mir ein Foto geschickt von seinem Brötchen an der, wie heißt die Arena da?
PSD Bank Dome.
Genau, beim PSD Bank Dome. Und es sah ähnlich scheiße aus wie unser Wurstbrötchen auch. Also, vielleicht also tatsächlich der gleiche Dienstleister. Ich weiß nicht, ich glaube, Aramark catert dort auch. Das würde den Schluss nahelegen.
Aber das war ja wirklich viel mehr als Aufschneideproblematik. Also da reden wir ja wirklich von
qualitativ scheiße.
Frische und Qualität und ein Brötchen, das halt nicht nur sich wie so ein Aufbackbrötchen anfühlt, sondern einem auch wirklich literally in der Hand zerfällt. Ne? Ja. Also wenn man reinbeißt, dass da Risse entstehen und dann hast du halt so ein Teil Brötchen in der Hand und sowas. Das also wirklich, tut da mal was, wenn das hier jemand hört, das ist ein Hilfeschrei, das ist ein Aufruf, aber also das war alles mal auf einem viel besseren Niveau und das ist nicht so viele Monate her und die letzten Wochen ist es wirklich katastrophal geworden, das muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob es mit der durchaus hohen Zuschaueranzahl auch in den letzten Spielen so zu tun hatte, ob das die Logistik dahinter schwieriger macht, aber wirklich, also ihr müsst mal bei den Brötchen, müsst ihr echt mal drauf gucken, das ist Schrott, wirklich. Und ich hatte gestern
auch nochmal meinen Aramark-Kontakten weitergeben.
Ich hatte gestern zwei Leute eben dabei mit Danny und Steffen, die so mit das erste Mal dabei waren und die kennen dann auch den Podcast und den Bratwursttest, haben sich da richtig drauf gefreut und die waren mega enttäuscht einfach. Ne? Und aus all diesem Summa summarum, jetzt wird abgestraft, 1,5 von 5 Kartoffeln. Das habt ihr euch verdient. So ist Schrott.
Ja. Das kann ich nur so unterstreichen.
Genau.
Vollkommen richtig.
Und darum drehen wir jetzt die Stimmung und kommen, glaube ich, einfach zu was Besserem, dem Rasenzustand. Ja, bevor wir ins Spiel reingehen, aber was war denn da los? Also ich habe, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe nicht nur wenig geschlafen, weil ich noch ein bisschen den Sieg gefeiert habe gestern. Ich habe auch alles geguckt.
Ach krass, ich tatsächlich nicht.
Ja, ich bin auch.
Hast du das ganze Spiel nochmal geguckt?
Ja, aber ich bin dabei eingeschlafen zwischendurch. Glücklicherweise in der ersten Halbzeit, wo es ja keine Torchancen gab, so dass es war dann nicht so schlimm. Ich habe dann aber auch nochmal die Highlights, also die Zusammenfassung sowohl auf Sky als auch in der Sportschau nochmal mir angeguckt. Ich glaube, also die wichtigen Szenen habe ich im Bild. Ich habe aber auch alle Interviews gesehen. Und Daniel Thun hat ja auch auf der Pressekonferenz
auf der PK, ja, genau,
schon ein bisschen was dazu gesagt. Er hatte auch bei Sky das dann auch noch sehr humorig mit, ich hoffe, er hat das Wettrennen hier wenigstens gewonnen, gesagt. Und er hat ja die Leute in Schutz genommen, was ihn ehrt. Und ich sag mal, das entspricht ja auch ein bisschen dem Naturell unseres Podcasts, dass wir versuchen, nicht immer mit Schaum vor dem Mund sofort draufzuhauen. Außer es ist wie jetzt mit den Brötchen einfach eine Grenze erreicht, ne, wo wir, sag ich mal, wochenlang uns den Mund fusselig geredet haben und es jetzt noch mal schlimmer geworden ist. Mhm. Dass er ja doch sagt, ja, das hat niemand absichtlich gemacht, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Die Leute, die sich hier um den Platz kümmern, die machen einen guten, eigentlich einen guten Job und sind da enorm motiviert, das hinzubekommen.
Da ist irgendeine Art von Fehler passiert.
Punkt. Ja, da ist, man weiß es nicht. Also als sei da das wirklich einer mit irgendeinem Trecker da drüber gefahren, irgendwie nachts besoffen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also dass das die Platzwarte waren. Vielleicht war es auch irgendwie ein Straftäter, ein Verbrecher, der nachts besoffen da mit dem Trecker drüber gefahren ist. Keine Ahnung. Aber ja, es sah komisch aus.
Ich fand aber tatsächlich sehr, sehr nett auch oder sehr sympathisch von Steffen Baumgart, den ich sonst ja nicht so schätze.
Aha! Aha!
Ah, jetzt kommen wir. Ist das der Hot Take, ja?
Vielleicht ist das der Hot Take, aber da können wir ja.
Ich habe mich aber während des Spiels gar nicht über ihn aufgeregt.
Nee, ich weiß, aber ich weiß, dass du ihn nicht magst. Und ja. Das geht mir nicht so.
Achso, okay.
Ich finde den ganz okay.
Kann man ja machen.
Kann man ja machen. Ich bin jetzt nicht Fan oder so, aber ich finde den natürlich finde ich das ganze Buhai um seine blöde Mütze und so, das finde ich natürlich Quatsch. Und da mache ich mich auch gerne drüber lustig. Aber ich finde prinzipiell das besser, also ich finde den tausendmal sympathischer und interessanter als so einen wie den Fabian Hürzeler von St. Pauli, den ich
so einen ekelhaften
Karrieretrainer, so am besten noch Red Bull-Schule und ja, ist halt Durchgangsstation und ich bin aber dann demnächst in Hoffenheim oder so Trainer.
Aber er hat doch verlängert.
Ja.
Dann haben sie doch das lustige, sympathische Foto vom HSV haben sie doch nachgestellt.
Genau.
Das ist doch, ach, der achte sympathische.
Bla, bla, bla.
Ja. Also
nein, und ich mag generell erstmal
jeden gegnerischen Trainer, der bei uns
zu
Gast ist, mag ich erstmal nicht.
Ja.
So, da könnte jetzt auch Friedhelm Funkel stehen, den würde ich auch
richtig
rufen. Funkel, Hals, Maul. Und
ja, und dazu kommen wir in der Lautern-Folge. Ich glaube auch, dass wir beide auch, also du reagierst deutlich, sagen wir mal, emotionaler auf Friedhelm Funkel, als ich es tue. Also, aber das Thema auch, machen wir heute nicht
genau,
aus,
das machen wir in der Lautern-Folge. Genau, aber was ich sagen wollte, ich fand es tatsächlich sehr sympathisch, dass Steffen Baumgart so sagte, ja, vor 5 Wochen war ich noch so 30, 40 Kilometer südlich von hier im Einsatz. Da sah der Rasen häufiger mal so aus, das darf keine Entschuldigung sein. Und das weiß ich auch, da ich den Express auch regelmäßig zumindest online verfolge und man
jetzt
da ja auch
raus
durchaus mal in die FC Köln Artikel reinklickt, wenn mich das Clickbaiting so gereizt hat. Und da weiß ich, dass also der FC auch große Probleme mit dem Rasen im Stadion hat und dass da immer wieder ein Thema war, dass also auch Steffen Baumgart damals schon gesagt hat, das ist eigentlich kein Rasen, auf dem man irgendwie akzeptabel eine Art von professionellem Fußball ausüben kann.
Ja, und das war es gestern auch nicht. Also ich finde es schon peinlich. Es war dazu noch rutschig wie Sau. Die Spieler beider Mannschaften sind durch die Gegend geschlittert und da hört man dann immer die Leute sagen, ja, die müssen sich längere Stollen anziehen und so. Ja, aber ja, es gibt auch da erlaubte Grenzen und ich glaube nicht, dass du mit 10 cm Stollen da einfach rumlaufen darfst und kannst und solltest. Das hat ja dann andere Nachteile. Also das ist ein Problem und das ist ein Problem, also jetzt natürlich auch durch dieses Unglück, aber der Rasen wäre auch ohne die Reifenspuren scheiße gewesen. Ne?
Denn ja, da war viel Flickschusterei, viele einzelne Quadratmeter neuem Rasen zwischen Matsche, die Torräume, die 5-Meter-Räume sahen katastrophal aus.
Genau, so und jetzt, also es ist ja natürlich eines der moderneren Stadien mit sehr wenig Licht und natürlicher Windzirkulation, die so ein echter Rasen einfach benötigt. Aber trotzdem, und ich glaube, es ist am Ende eine Frage des Geldes und wie viel man da rein investiert, Borussia Dortmund hat doch so ein Problem nicht und das Stadion ist auch zu und eng und all diese Dinge, oder?
Ja, die haben allerdings auch tatsächlich die krassere Technik, ne? Also
ja, aber warum kann man da nicht mal rein investieren? Also das ist ja auch nicht eine Fortuna-Sache, das ist eine D-Life-Sache. Aber das ist halt einfach unwürdig bis peinlich, wenn wir uns mit so einem Rasen präsentieren. Was passiert denn da bei der Europameisterschaft? Fragezeichen. Macht man da einfach so weiter und glaubt, das wird dann so gut? Kann man übrigens gerade mal noch erweitern auf das Thema Soundanlage, die auch gestern wieder also übelste Ausfälle hatte. Ist das der Plan, dass man jetzt so in dieses Turnier geht und Düsseldorf als Stadt, als Stadion dann vor aller Welt blamiert? Oder wie ist so jetzt die Perspektive da? Das würde mich schon ein bisschen mal interessieren.
Ja, ich meine, natürlich, was den Rasen angeht, der wird natürlich einfach regelmäßig ausgetauscht. Dann wird er vielleicht zweimal mehr ausgetauscht, kostet dann 100.000 Euro vielleicht.
Ja, aber so ein ausgetauschter Rasen ist ja auch, also ist ja nicht die Weisheit, der Weisheit letzter Schritt. Nee,
gerade am Anfang ist das natürlich. Also ne? es gibt einen schlechten Wert am Anfang, dann wird es irgendwann gut und dann wird er abgenutzt und wieder schlecht. Also der Sweet, wie nennt sie es?
Sweet Spot.
Nee, genau,
nicht
der
Sweet Caroline. Der Sweet Spot.
Nein. Der Sweet Spot dieses Rasens ist wie Waterloo.
Nein. So, haben wir also schon mal gerantet über den Rasen. Natürlich haben beide Mannschaften damit zu tun gehabt. Man könnte jetzt argumentieren, weil die Fortuna dann Naja, ein bisschen überraschend, vielleicht gestern dann doch nochmal die sehr defensive Spielweise gewählt hatte, dass das natürlich ein kleiner Vorteil war. Bei Sky wurde auch spekuliert, ob das aufgrund des Rasenzustandes passiert sei. Da wurde Daniel Thune nachgefragt, was er aber verneint hat. Er hatte nämlich auch gesagt, naja, so ganz so defensiv zu spielen und vorne die Bälle nicht festzumachen und damit Angriff zu fahren, das war jetzt ehrlicherweise nicht der Plan. Ja. Das gäbe es sicherlich auch an negativen Dingen zu sagen. Aber ich glaube, wir starten jetzt einfach mal unsere beliebte Rubrik offiziell. Woran hattet ihr liegen in der ersten Halbzeit?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, und eigentlich müsste man die Frage ja nun wirklich dem HSV stellen. denn, also, um jetzt mal vorwegzugreifen beim 2:0-Erfolg, der sicherlich vom Spielverlauf her auch sehr günstig für die Fortuna funktioniert hat, aber wenn wir jetzt mal realistisch betrachten, wann haben wir zuletzt, also seit Schalke habe ich nicht mehr so einen schwachen Gegner in der Arena erlebt. Also die Rostocker haben ja auch 2:0 gegen uns verloren, aber die haben sich wenigstens gewehrt.
Ja, also ich habe ja gerade auch die Spieldatenübersicht des Kickers vor mir, wo ich mich wundere, dass dem HSV 12 Torschüsse zugestanden werden, weil ich interessanterweise, also das ist immer eine Frage der Definition, aber ich kann mich an keinen Ball erinnern, den Florian Kastenmeier hätte berühren müssen, um das, ihn daran zu hindern, die Torlinie zu überqueren.
Das ist statistisch auch erwiesen. Es gab keinen Torschuss des HSV auf das Tor.
Ja, es gab keinen Schuss aufs Tor. Ja,
was ein neuer Zweitliga-Negativrekord für den HSV ist, ist ihm nämlich bisher noch nie in einem Zweitligaspiel passiert. Das wurde gestern bei Sky gesagt.
Genau, und das war auch im Endeffekt, glaube ich, ein Punkt daran. Ne? Also gefälliges Mittelfeldgeplänkel hin und her, ne? Aber Zielstrebigkeit, geschweige denn Effektivität und Torgefahr, habe ich jetzt nicht so gesehen. Gut, jetzt bei der Fortuna auch nicht so wahnsinnig. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir da ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hätten. Ne? Aber wir haben 2 Tore geschossen. Also genau. Irgendwas haben wir dann schon besser gemacht.
So, und wir schauen uns erstmal die Aufstellung an der Fortuna. Da gab es ja unter der Woche die Verkündung, dass Jordi De Weis leider nicht spielen konnte und verletzt war. Übrigens, wir haben eine Sache heute schon wieder vergessen, die wir auch letzte Woche vergessen haben. Wir machen das jetzt nicht an dieser Stelle, aber wir haben kein Wort bisher über Danny Schmidt, die Neuverpflichtung von Mainz gesprochen. Also versprochen, nächste Folge reden wir über Danny Schmidt. Da holen wir ihn persönlich hier in den Podcast. Da verspreche ich zu viel.
Das ist sein ganzes Leben, das ist
fällt mir gerade so ein.
Eine Sky, die Sky-Dokumentation Mein Leben, Danny Schmidt, basteln wir hier nach.
Es ist unglücklich, weil wir letzte Woche diese technischen Probleme hatten, dann ganz viel rausgekürzt haben, um die Folge möglichst knapp zu halten, ja. Was uns überhaupt nicht gelungen ist. Und dann haben wir leider auch vergessen, über Danny Schmidt zu reden. Wir reden über Danny Schmidt spätestens nächste Saison.
Es da jetzt war sehr auch nicht intensiv. So unfassbar viel zu erzählen
geben
wird. Zeitpunkt.
Interessant ist natürlich schon, was sich da tut. Aber nochmal, das machen wir eben nicht jetzt. Überraschend fand ich, also nicht, dass Tim Oberdorf für Jordi De Weis verteidigte, das war mehr oder weniger klar, hatte Thune auf der PK vor dem Spiel auch klar angekündigt. Dass da Ferner vorne im Sturm bleiben durfte und Vincent Vermey auch nicht eine Minute gestern gespielt hat und auf der Bank verblieb. Das konnte schon überraschen, aber ich glaube, das hatte eben mit der Tatsache zu tun, dass wir das Spiel in Hannover eben in den letzten 30 Minuten so ein bisschen hergeschenkt haben und das eben die Phase war, in der Vermey und Nimic beispielsweise eingewechselt wurden. Ja, und diese Spieler nicht ganz zufällig gestern überhaupt nicht zum Einsatz kam. Ich glaube, das war ein bisschen auch Statement. Ich war sehr unzufrieden mit euch und jetzt dürfen die anderen, die halt wiederum in Hannover nicht zum Einsatz kamen, Jastremski oder Mustafa oder auch Oshino, jetzt dürfen eben die mal ran und die haben es natürlich, das kann man so sagen, auch aufgrund der Umstände dann besser gemacht.
Etwas besser gemacht, ja. Ja, also da Ferner ja, irgendwie Torgefahr strahlt er nicht so richtig aus. Er hat aber tatsächlich, fand ich auch gestern, gerade bis der HSV dann sich selber dezimiert hat, hat er das aus meiner Sicht wieder ziemlich ordentlich gemacht, was das Anlaufverhalten anging. Da haben wir ja im Spiel gegen den Ball mit Daferner und Jollis quasi so ein klassisches 4-4-2 gegen den Ball gespielt. Das haben die beiden schon ganz gut gemacht. Also da hat mir Daferner gut gefallen. Der geht schon gute Wege. Ja, natürlich, er ist ein Stürmer und man erwartet eine gewisse Torgefahr.
Ist immer problematisch.
Strahlt er halt so gar nicht aus, ne?
Ist immer problematisch, wenn sich der Stürmer mehr durch sein Defensivverhalten quasi auszeichnet, als durch die eigentliche Torgefahr. Also nicht nur, dass er die persönlich nicht hat, ich finde, gut, gegen Rostock ist ihm mal eine Vorlage gelungen, aber ich finde auch nicht, dass er andere so richtig stark in Szene setzt. Ich finde, da kommt ein bisschen mehr bei Vermeil rum. Aber im Spiel gestern war das eine gar nicht so dumme Idee. Das muss man dann auch im Nachhinein, ne, wer siegt, hat immer recht, muss man das so sagen. Da ging es eben darum, den HSV frühzeitig zu stören und zu beschäftigen. Und was Vermeil ja dann auch nicht ist, er ist nicht zwingend so ein Umschalt-Konterstürmer. Ne? Da haben wir natürlich andere Leute wie Jollis, die das auf höchstem Niveau in der zweiten Liga machen. Und war eigentlich offenkundig die richtige Wahl. Und es war dann auch irgendwie logisch aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit, dass man dann vielleicht eher so einen spielerischen Stürmer wie Mustafa einwechselt. Nicht nur aufgrund des Hannover-Spiels, aber eben auch aufgrund der Umstände, dass mehr Räume da waren, als halt Vermeil, ne? Der halt dann, weil sich ja da eben noch mehr Umschaltmöglichkeiten boten, der dafür vielleicht nicht so der Spieler ist. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass ein Spieler, dass Vermeil zum Beispiel in Osnabrück wieder in der Startelf steht, weil das ja vermutlich eher ein Spiel sein wird, in dem wir den Ball haben und angreifen müssen und Räume geschaffen werden müssen. Ja also so viel zur Aufstellung. Ich wollte allerdings noch mal, bevor ich es vergesse, ein paar Worte zu Tim Oberdorf verlieren, der ja diese Saison wirklich nicht gerade so eine erste Geige spielt, wie man so schön sagt, sondern immer so ein bisschen hinten dran steht, auch eben aufgrund seiner Erkrankung an pfeifischem Drüsenfieber. Dann war er, glaube ich, auch nochmal zwischenzeitlich kurz verletzt. Ich habe es gerade nicht mehr genau auf dem Schirm. Und also lange Zeit musste er auf die Chance warten. Er kam ja gegen Rostock rein, da hat er nicht so gefallen. War schon stabiler gegen Hannover, als er für De Weis kam. Ja, und gestern bärenstark. Also einfach im Sinne von es ist ja wie ein bisschen mit Schiedsrichtern auch bei Verteidigern, wenn die dir nicht negativ auffallen, dann weißt du, dass sie viel richtig gemacht haben. Und das, fand ich, war bei Oberdorf gestern der Fall. Der hat das souverän alles wegverteidigt, da war kein Wackler dabei, keine Unsicherheit, kein gar nichts. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn du so lange in der zweiten Reihe sitzt und dann eben ran musst von Anfang an, ausverkauftes Haus, HSV, da wollte ich mal den Hut ziehen, auch vielleicht von einem Spieler, der sonst hier und da, weil er nicht der spektakulärste ist, immer mal so ein bisschen zu kurz kommt. Also unsere Tim-Oberdorf-Liebe an dieser Stelle. Da hat er, und gestern war ja Weltfrauentag, da hat er aufblitzen lassen, wofür seine Schwester noch viel bekannter ist. Da hat er von seiner Schwester gelernt. Naja, also Lena Oberdorf ist eine Weltklasse-Spielerin. Ich bin, das weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, das ist wirklich so eine meiner absoluten Lieblingsspielerinnen. Ich finde die wirklich Weltklasse. Nicht nur so was so Zweikampfverhalten, Aggressivität, sondern auch dann das Aufbauspiel. Ne? Ist also wirklich so ein richtiger Prototyp. Und natürlich spielt Tim Oberdorf nicht auf dem Niveau seiner Schwester, das muss man einfach so sagen. Aber es schadet ja nicht, so jemanden in der Familie zu haben. Und ich glaube, dass
das er... Muss ich ja mal austauschen.
Ja, dass er da durchaus von ihr lernt. Was man ja Tim Oberdorf wirklich nicht nachsagen kann, ist, dass er irgendwie ein dummer Kerl wäre oder so. Ich glaube, er ist ein sehr smarter Typ, der sich auch sehr gut selber einschätzen kann. Und also der weiß genau, was er kann und was er nicht kann. Und er hat aber diese Fähigkeit, finde ich, sich in den Moment so reinzubeißen. So, der weiß, wenn es drauf ankommt, und dann ist er auch irgendwie da. Dann kannst du dich auf den verlassen. Und also nicht nur wegen seiner Flexibilität, das ist eine Eigenschaft, die manche Fußballer halt leider nicht haben, ohne dass ich jetzt konkreter wen nennen möchte, würde, könnte. Aber das ist echt wertvoll und in der aktuellen Situation, wo er ja auch nächste Woche spielen muss, wie ja der Trainer auch schon angekündigt hat, ist das sehr viel wert. Also einmal an Tim Oberdorf vielleicht mal, der kommt ja auch hier bei uns im Podcast noch tendenziell eher etwas kürzer. Das sei ja mal genannt. So, und jetzt fangen wir mit dem Spielverlauf an, wobei wir da, das muss man ja deine Fairness halber auch sagen, chronologischen Film gibt es da in dem Sinne nicht, gerade in der ersten Halbzeit. Wir sehen zwei Mannschaften, die ja beide versuchen, sich gegenseitig im Spielaufbau zu stören. Es gelingt dem HSV deutlich mehr, den Ballbesitz an sich zu ziehen. Wie wir Daniel Thun gehört haben, durchaus auch ein bisschen gewollt. Er sprach da eben logischerweise von den gefährlichen und den ungefährlichen Räumen. Und das stimmt ja auch. Der HSV hatte größtenteils, nicht immer, aber größtenteils den Ball vor allem da im Mittelfeld, wo es einem nicht wehtut. Manchmal ging es ein bisschen zu nah an den Strafraum. Aber dann, und da kann man das aufgreifen, was Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt hat, haben sie selten so eine richtige Zielstrebigkeit gezeigt, sondern ja, dann doch
Präzision, ne? So die Bälle, wenn denn mal eine Flanke irgendwie reinkam, dann war die aber viel zu weit.
Exemplarisch sei da Bakary Yatta genannt, der wirklich ein katastrophales Spiel gemacht hat. Also komplett außer Form ist. Du hattest mir vor dem Spiel ja noch geschrieben, so, oha, Yatta gegen Gavory, das wird ein Spaß. Und dann hatte ich dir zurückgeschrieben, ja, aber der ist komplett von der Rolle im Moment. Und das hat er bestätigt, hat uns auch das
Also sowohl auf links als auch auf rechts.
Ja, hat auch das 1-0 mit dem Fehlpass eingeleitet und sowas. Also Yatta richtig katastrophal. Und aber nicht nur er, also ne, und dieses, was dann Steffen Baumgart gesagt hat, also wenn der HSV dann mal auf die Grundlinie kam, statt dann mal aus dem Lauf heraus eine Flanke zu schlagen, also entweder wurde sie geschlagen, aber dann in Seiten aus auf der anderen Seite, oder eben man brach ab, passte wieder zurück, ne, man wollte sich die Fortuna zurechtlegen, aber das ist nun wirklich nicht gelungen, in der Mitte war alles dicht, ne, also es kam ja Benesch beim HSV zurück, der sehnlich so erwartete Spielmacher. Ja, aber da kam wenig von ihm. Ludwig Reis, der ja die letzten Jahre eigentlich eine Bank beim HSV war im zentralen Mittelfeld, ist vollkommen außer Form. Und so, dass da sämtliche Ideen fehlte. Ich glaube, dass das große Problem, jetzt bin ich schon sehr tief im HSV drin, ich glaube, das große Problem beim HSV ist, dass der sehr optimiert war auf Tim Walters Art des Fußballs. Ich werde
Walterball meinst
Nein.
du?
Halt den Mund, halt
ich
den
weiß,
Mund.
Ich weiß, dass du dieses Wort so sehr hasst. Deswegen werde ich es ab sofort
ja,
jede
als ob
Folge
dieser komplett sagen. Erfolglose Trainer, der im Profifußball nicht einen Erfolg vorzuweisen hat, eine eigene Form des Fußballs erfunden hat. Wirklich.
Ja.
Das, also komme ich nicht drauf klar. Aber es ist natürlich speziell, wie der HSV unter ihm gespielt hat. Also sehr offensiv, mit großem Risiko nach hinten raus. Und das kriegst du aus einer Mannschaft nicht so ohne weiteres raus. Denn Steffen Baumgart ist ein Typ, der ganz anders spielt, der auch diese Intensität hat und vor allem vorne stören möchte, frühe Ballgewinne, aber das alles aus einer kompakten Defensive heraus und eben nicht aus so einem Harakiri-Stil. Und im Moment ist weder Fisch noch Fleisch beim HSV.
Ja.
Das ist dieser Übergang, der findet gerade statt, aber der klappt vorne und hinten gerade absolut überhaupt nicht. Und darum, trotz viel Ballbesitz, ist da schon in den ersten Minuten zeichnete sich das so ab und das ging im Grunde die ganze Partie so. Da kam einfach nichts bei rum. Fortuna hat alles sehr gut wegverteidigt und der HSV hatte keine Ideen.
Was man aber bei aller Kritik am HSV nicht vergessen darf, ist, dass die Fortuna es auch nicht viel besser gemacht hat.
Nein.
Natürlich
hat es die Fortuna
aber
viel besser gemacht in der Defensive. Also,
ja, in der Defensive ja, aber ich sag mal, kreatives Aufbauspiel, gepflegtes Mittelfeld, Spielkontrolle, also all das hat mir ja auch etwas gefehlt. Ne? Also nicht umsonst haben wir zur Halbzeit nur ein Drittel Ballbesitz, sogar in Überzahl am Ende der Strecke nur 37% aufs gesamte Spiel gerechnet. Und wir haben ja auch beide mehrfach während des Spiels uns darüber, sagen wir mal, geäußert, dass wir gesagt haben, ja, es ist schon irgendwie, da muss von unserer Seite auch mal ein bisschen was kommen. Also auch nach dem 1-0, wir haben zu wenig selber agiert in diesem Spiel. Ne? Also natürlich auch gewollt mit, aber
also das ist alles richtig, aber du kannst nicht sagen, die Fortuna hat es nicht besser gemacht. Natürlich haben wir es besser gemacht.
Nein, ich wollte,
ja, wir
ich
waren
wollte
defensiv
ja nur einen billigen Gag reproduzieren,
okay,
wo man sagt, man darf ja bei aller Kritik an Xavier Naidoo nicht vergessen, dass der auch noch scheiß Musik macht, zum Beispiel. Ne? Also,
okay.
Ja, das war, aber das hat, diese popkulturelle Referenz ist offenbar irgendwo in den luftleeren Raum geraten, sodass ich das hiermit erklärt habe. Und wie wir alle wissen, Gags werden besonders gut, wenn man sie erklären muss danach.
Mhm. Ja, also, aber natürlich, das war ein Problem, dass wir die Bälle dann zu häufig hinten rausgepölt haben. Das meinte ich auch eben mit, so gut da Ferner im Anlaufen ist, so viel schwächer ist er dann doch im Festmachen von Bällen im Vergleich zu Vermey. Das klappte deutlich zu wenig, aber einmal klappte es ganz hervorragend, wenn du magst.
Aber sehr, sehr gerne, Thorsten, vielen Dank. Denn in der 12. Minute kommt es zu der Situation, dass, wie du eben schon sagtest, Bakariatta einen Fehlpass in die Füße von Johannesson spielt, der Jollis schickt.
Mit einem wunderbaren Lupfer.
Mit einem schönen Lupfer. Jollis auf der Abseitslinie unterwegs, aber eben nicht im Abseits. Und der kann dann auf der linken Seite den Turbo zünden und in Richtung Strafraum eindringen und kann dann eine schöne Hereingabe auf Felix Klaus schießen, der so, ja, so aus rund 7 Metern, würde ich mal sagen, den Ball nur noch an seinem rechten Fuß abprallen lassen muss und damit dann, ich glaube, Raab sogar tunnelt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, Raab wird bei beiden Toren getunnelt. Das fand ich noch einen kleinen Fun-Fact, um da schon mal vorwegzuschauen. Ich fand es falsch, dass die Sportschau sagte, ja, und Klaus muss nur noch den Fuß reinhalten und einschieben. Wenn man das nämlich beobachtet, Klaus sehr clever frei.
Er lässt sich so ein bisschen zurückfallen.
Richtig. Das ist nicht nur, er steht da und kann das quasi nicht mehr verhindern, sondern er positioniert sich da ganz hervorragend. Das gehört da vielleicht noch mit zur Wahrheit genannt, vor allem, weil die Sportschau es eben als ein, ja, schiebt einfach nur den Ball über die Linie. Nee. Der stellt sich genau so, dass die ganze HSV aussieht, also das ist wirklich 2 gegen 4. 2 Fortunen gegen 4 Defensive, ne? Das ist katastrophal verteidigt.
Ja, genau. Er verzögert so leicht und kann deswegen eben, weil die Abwehrspieler den Schwung halt nicht verzögern, sind sie halt.
Genau. Ah, nee, da Ferner ist noch am zweiten Pfosten, fällt mir gerade ein. Also sagen wir 3 gegen 4. Aber auf jeden Fall in Unterzahl der Angriff von uns geführt und ja, erfolgreich abgeschlossen. Erste Szene, erster funktionierender Angriff des Spiels auf beiden Seiten. Also natürlich ist das immer glücklich und positiv. Das war ja bei Fortuna in Hannover auch, wenn du mit der ersten Chance, die dafür aber auch eine 100%ige war, in Führung gehst. Aber das ist ja nicht verboten, ne? Und das ist ja auch nicht irgendwie strafbar, uns zu kritisieren. Fortuna macht da eben aus diesem Konter sehr viel, der war perfekt gespielt. Steffen Baumgart wird ja auch hinterher zugeben, dass das einzige Gegentor war unter ihm jetzt beim HSV, das wirklich gut herausgespielt war. Aber da wollen wir eben mal nicht widersprechen, beim zweiten Tor ist der Fehler halt noch massiver von Meffert. Der dazu führt.
Eine Katastrophe.
Aber ja, Fortuna macht das sehr gut und Katterbach verletzt sich womöglich auch bei dieser Szene, muss nämlich dann ausgewechselt werden und für ihn kommt Haier, über den ja auch dann noch zu reden sein wird. Ansonsten ändert sich aber am Spiel erstmal nichts, darüber haben wir eben gerade schon gesprochen.
Genau.
Fortuna steht am Strafraum gut, es kommt kaum mal zu irgendwie einer heiklen Szene, zu einer einzigen, aber vorher gibt es einen Konter von Jollis im Mittelfeld, den eben dann besagter Haier unterbindet mit einem taktischen Foul. Da gibt es zu Recht Gelb für, da gibt es keine Diskussion aus meiner Sicht. Und das ist ja noch relevant.
Genau, ja, 30 Minuten, dann gibt es die Chance von Glatzel.
Ja, da gibt es eine einzelne Torchance des HSV. Glatzel kommt am Strafraum aus halblinker Position frei zum Schuss, schießt am Tor vorbei. Kastenmeier schaut nur hinterher, aber guck mal, ich hätte beinahe versehentlich Kastenmauer gesagt. Ist das nicht schön?
Hab ich mitbekommen.
Ne? Ist das schön. Also Kastenmauer schaut den Ball hinterher. Und ja, wir können damit sagen, das war die einzige Torchance des HSV in dieser Partie. Hätte man zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht auch nicht gedacht, aber
Ja, es gibt doch in der zweiten Halbzeit noch diesen Schuss von halb rechts, der so knapp hinterm Lattenkreuz aufkommt. Aber das war die zweitgefährlichste.
Also es gab ein paar Schüsse, die weit drüber gehen. Ich glaube, die summiert haben dann die 0,49 ergeben, die der HSV an X-Goals-Wert hatte. Fortuna mit 1,5, also auch nach X-Goals-Werten ein verdienter Sieg. Keine Frage, aber aus meiner Sicht die einzige richtige Torchance, die der HSV in dieser Partie hatte. Ja, und so geht's eigentlich bis zur Pause, aber vor der Pause passiert noch etwas sehr Ärgerliches, sehr Bitteres, denn ich weiß gar nicht wie, hast du mitbekommen, wie Kwashi sich verletzt hat, wie das passiert ist?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch nur gesehen, also ich glaube, dass wir einen Angriff des HSV abgefangen haben und dann in die Konterbewegung rein sind, die dann nichts gebracht hat. Und dann lag Kwashi aber am Boden. So. Und ja. Ich habe es mir jetzt nicht mehr auch im TV, obschon ich das Spiel aufgenommen habe, habe ich mir nicht mehr angeguckt bisher.
Nee, konnte man aber auch nicht so sagen. Und,
hätte ja sein können, dass du da geschlafen hast gerade.
Auch das. Aber ja. Siebert kam dann eben für Kwashi rein. Siebert, der jetzt seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining war und eigentlich bei der zweiten ursprünglich spielen sollte, durch Device-Verletzung auf die Bank gerutscht ist und für den Notfall dabei war, muss also jetzt eine ganze Halbzeit und ein bisschen dazu verteidigen. Können wir vorwegnehmen, auch großartig von Siebert die Partie. Richtig gut gemacht. Also gefühlt, als wäre er nie weg gewesen, ne?
Und ja, das hat er echt gut gemacht.
Ist also auch nicht selbstverständlich bei einem 20-Jährigen, dass das einfach mal so eben, oder ist er 21 mittlerweile? Müsste ich jetzt nachgucken.
Keine Ahnung.
Dass man mal so eben einfach wieder reinkommt, wie so ein richtiger Routinier. Hat unsere Abwehr auf jeden Fall nicht geschadet, dass dieser Wechsel passieren musste, aber Kwashi fällt jetzt wohl auch in Osnabrück aus, sodass sich jetzt die Innenverteidigung
wieder eine Muskelverletzung. Also ja. Da muss man wirklich auch da, wir sind ja nicht diejenigen, die hier gerne und viel ins Bashing des eigenen Teams und des eigenen Staffs einsteigen. Aber das ist schon wirklich extrem, was wir an Muskelverletzungen haben. Ich weiß nicht, ob die Trainingsplätze nicht gut sind, ob
wir haben uns ja im Winter von einem unserer langjährigen Physiotherapeuten getrennt. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, Fiedler oder sowas.
Ja, ich weiß es nicht.
Galt als ziemlich fachlich gut, aber menschlich schwierig. Da gab es wohl auch Reibereien mit Tune und es gibt wohl seitdem keinen Nachfolger. Kann man jetzt, also es würde mich wundern, wenn es nur in einer Person liegt. Und ich sag jetzt mal auch so ein Platz wie gestern, es haben sich dann zwei Spieler verletzt auf diesem Platz innerhalb der ersten 45 Minuten. Der trägt nicht dazu bei, dass Spieler, sagen wir mal, unbeschoren durch so eine Partie kommen. Aber also vielleicht wäre es auch da gut, sich da wieder mal jemanden dazu zu holen. Also wir haben natürlich Physiotherapeuten, aber heutzutage hat man ja mehr als einen oder zwei. Die Mannschaft betreuen und da fehlt es vielleicht auch personell gerade ein bisschen und aber das sind natürlich Dinge, die sind sehr intransparent, da weiß man nicht so richtig, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Vielleicht greift das ja mal die Presse auf, um da vielleicht mal so ein bisschen drüber zu schreiben. Ich glaube, man sucht doch immer händeringend bei einem ein oder anderen Medium nach Themen. Was passiert eigentlich da in der Physiotherapie, in der Physioabteilung?
Wir liefern da gerne Ansatzpunkte. Falls ihr noch Fragen haben solltet, worüber man noch so berichten kann, kommt einfach auf uns zu. Genau. Ihr wisst, wo ihr uns findet, nämlich unter kontakt@gebrabbelrotweiß.de zum Beispiel.
Ja, eine Sache noch zur ersten Halbzeit, die ist uns aufgefallen, aber ich kann dazu nichts sagen und ich meine, es ist auch im Fernsehen nicht thematisiert worden. Es gab irgendwie Streit zwischen Gavori und Jollis. Kannst du dich erinnern? Oder hast du das gar nicht wahrgenommen? Weiß ich nicht, habe ich nicht mit dir drüber gesprochen.
Nee, ich habe das auch wahrgenommen. Ich meine, es war aber auch an irgendeiner Defensivaktion, wo die beiden sich, ich glaube, die beiden waren sich einfach uneins, wessen Aufgabe es gewesen wäre, da jetzt auf diesen Spieler zuzugehen, um den quasi zuzustellen. Glaube ich zumindest, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das tiefergehende Probleme dann.
Blindes Verständnis auf der linken Seite auf jeden Fall. ja, na gut. Aber Gjollis ist natürlich gerade formtechnisch über jeden Zweifel erhaben. Und Gavory, ich habe es die letzten Wochen schon gesagt, defensiv mittlerweile wieder absolut stabil. Ne? Also auch gestern. Ja. Er hat einmal Jatta den Ball abgelaufen. Ja, mehr muss ich. Also im Sprintduell wohlgemerkt. Mehr muss ich zu Gavorys Leistung dann auch nicht sagen. Das war schon ganz gut, was er da macht. Zumindest defensiv, offensiv. Das gilt für beide Außenverteidiger. Auch Zimmermann, der natürlich auch gefightet hat, wie man es von ihm kennt. Aber offensiv ist von beiden jetzt nicht so viel los gewesen. Ja, aber insgesamt geht die Fortuna, wie ich finde, mit einer verdienten 1-0-Führung schon in die Pause. Weil man eben clever war in der einen Szene und einfach defensiv trotz wenig Ballbesitz einfach nichts zulässt, und dann verdient man sich so etwas schon mal durchaus. Das mag pragmatisch sein, und das ist wirklich weit entfernt von der Spielweise, die wir teilweise, sagen wir mal, gegen Schalke in der Hinrunde gesehen haben. Es ist jetzt gegen Hannover und den HSV eine ganz andere Spielweise, aber es beginnt jetzt auch, und jetzt kommt nochmal so ein Ausdruck, der wirklich furchtbar ist.
Oh, ich weiß, was du sagst.
Ich sage Crunch-Time. Ja. Es beginnt die Crunch-Time der Saison, und da zählt nicht mehr schöner Fußball, da zählt es, diese Ergebnisse reinzuholen, und wenn die Mannschaft sich da jetzt gerade reinfuchst und auch dieses Defensivgehen entwickelt, dann muss man sagen, dann kann das von unschätzbarem Wert sein. Also ich war nicht zufrieden, da bin ich bei dir, mit der Art der Spielkontrolle. Es gab zu wenig Entlastung, wir haben zu wenig Bälle vorne festgemacht. Aber defensiv war das überragend, auch schon in der ersten Halbzeit.
Ja.
Und ja, wenn du dann vorne halt einen wie Gjollis hast, der den Unterschied ausmacht, ne, der halt einfach sehr viel besser ist als viele Spieler in der zweiten Liga. Ich denke, das sieht man jetzt auch in der Torjägerliste, ein herausragender Spieler für diese Liga, und seine Zukunft wird ja auch noch ein sehr interessantes Thema, was wir auch nicht heute besprechen. Dann ja, ist das soweit, denke ich, ganz in Ordnung gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und dann ist Halbzeit.
Und in der Halbzeit
gehen wir alle aufs Klo.
Gehen wir alle aufs Klo. Und erst einmal in Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, herzlich willkommen zu Andis Pyro-Ecke. Getreu dem Motto, im Rheinland unverzichtbar, in Deutschland unüberhörbar. Andis Pyro-Ecke ist wieder da. In der Halbzeit bin ich nicht nur in die Pyro-Ecke gegangen, sondern auch vor unserem Blog und habe dort einen kleinen konspirativen Stickertausch vorgenommen. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich habe auch bereits...
Ja, wir können den Namen ruhig sagen. Liebe Grüße an Lea.
Genau, richtig. Lea, es hat mich sehr gefreut, mit dir Sticker zu tauschen. Ich habe auch bereits schon Sticker weitergegeben und oder aufgeklebt.
Und Lea hat auch aufgeklebt, das habe ich bei X gesehen.
Genau, habe ich auch gesehen. Mit dem Aufruf, hört Gebrabbel Rot-Weiß. Und ich sag mal, alle die uns jetzt gerade hören.
Da wollen wir Lea nicht widersprechen.
Falls ihr aufgrund dieses Aufklebers zu uns gekommen seid, danke Lea, dass du uns diese neuen ZuhörerInnen beschert hast. Genau. Ja, was gab es über die Fanaktivitäten in diesem Spiel zu sagen? Es gab eine, ich hatte tatsächlich gedacht, es gäbe eine Schweigeminute. Ich hatte es so verstanden, dass es eine offizielle Schweigeminute geben würde für den vor dem Hannover-Spiel verstorbenen Fan.
Und ich hake kurz ein, wir wissen jetzt auch, wie er verstorben ist. Und also
genau, es gab einen Unfall, der mit einer S-Bahn zusammenhängt.
Ja, wir können da konkreter werden. Er ist S-Bahn gesurft? Das tun Menschen noch? Also
ja, ich dachte auch, das wäre so ein 90er-Jahre-Ding, und man hätte mittlerweile verstanden, dass das eine verhältnismäßig gefährliche, wie man sieht, und auch unnötige Freizeitbeschäftigung ist.
Dumm. Also, ja. Ich möchte dieses Wort hier wirklich, also natürlich bei aller
Pietät. Ich tue mir total schwer, da bei einem Todesfall dann drauf rumzuhacken.
Nein, ich mache ja jetzt keine Witze darüber, aber nein. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wie also das ist es tut eine mir sehr,
sehr
leid.
Sehr, sehr schlechte Lebensentscheidung gewesen.
Ja. Richtig, und es ist natürlich unfassbar tragisch, dass aufgrund so einer dummen Entscheidung dann da ein Mensch verstorben ist, aber also, wie kann man das denn tun? Also, ja. Ich bin dann echt fassungslos gewesen, als ich das gelesen habe.
Zumal ich ja auch Kinder habe, die noch nicht in dem Alter sind, aber tatsächlich da denkt man, also ich habe dann immer recht schnell den Gedanken so, oh fuck ey, was ist, wenn jetzt Henrik mal irgendwie, ne, so.
Auf der S-Bahn surft.
Ja, also richtig, das sind richtig scheiß Gedanken, die man da hat. Naja, es gab auf jeden Fall von Seiten der Düsseldorfer Fanszene ein Banner, auf dem stand für immer unvergessen Ruhe in Frieden, Julian. Und die Hamburger hatten also auch den Support in den ersten ein, zwei Minuten quasi gestoppt und hatten einen Banner, auf dem stand viel Kraft an Familie und Fanszene.
Ja, coole Aktion, ne? Also,
genau, und ganz klein daneben stand noch Ultras sterben nie. Das konnte man aber tatsächlich, habe ich auch erst auf der hochauflösenden Kameraaufnahme, die ich davon gemacht habe, gesehen.
Mit deiner Spiegelreflexkamera, die du immer dabei hast.
Das ist korrekt. Dann gab es eine, so wie in Hannover auch, eine einzelne weiße Pyrofackel, die dann quasi in Gedenken an Julian entzündet wurde. Und danach ging der Support los. Der war von beiden Seiten aus durchaus hörbar. Die gefühlt 95.000 bis 98.000 Hamburger. Ja, wir haben ja über die Menschenmengen, die da Hamburg mitgebracht hat, schon gesprochen.
Also es waren schon natürlich weit über den Gästeblock hinaus.
Genau,
richtig. HSV-Fans im Stadion, aber es ist jetzt nicht so, dass die Hälfte des Stadions aus HSV-Fans bestand. Ne? Also wenn wir hier über 10.000 Leute sprechen, dann reden wir über ein Fünftel. Ne? Und lass es dann von mir aus 12.000 oder 13.000 gewesen sein, dann ist es immer noch kein Viertel des Stadions gewesen. Also
genau. Also der HSV ist mit einer ordentlichen Menge an Fans angereist, was ja auch vermutlich daran liegt, dass der HSV mal, ich sage es bewusst, er war mal ein sehr großer Verein in Deutschland. Ich würde behaupten, das ist er vielleicht von der Mitgliederzahl immer noch, vom Impact, den er auf den deutschen Fußball hat, vielleicht mittlerweile eher weniger. Aber natürlich gibt es viele Menschen, die dann aus irgendeiner Situation heraus mal HSV-Fan-Sympathisant geworden sind, die das dann an ihre Kinder wieder weitertragen und so weiter und so fort. Ne, viele Kinder, die ich auch wirklich im HSV-Trikot und Schal gesehen habe gestern. Also beide Fanlager haben da ordentlich unterstützt. Der HSV hat überraschenderweise so irgendwie 10, 15 Minuten vor Schluss dann nicht mehr so doll unterstützt. Ich weiß nicht, ob sie sich gedacht haben, Mensch, was die Schalker da jede zwei Wochen abziehen mit diesem Support einstellen, das ist so eine dolle Sache, das machen wir jetzt auch mal.
Ja, also aber die Leistung des HSV war unterirdisch. Also ich kann wirklich jeden
auch
Fan
in Osnabrück
verstehen.
Schon und,
gegen Osnabrück, ja. Genau, aber ich kann jeden Fan verstehen, der wirklich entsetzt war aus HSV-Sicht. Ich war ja entsetzt, weil ich hatte das Spiel. Vielleicht Fun Fact, ich habe ja am Sonntag war ich im Kino, Dune 2 übrigens, wenn ihr diese Art Filme mögt, wirklich sensationell gut, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ich war letzten Sonntag im Kino gewesen und ging ins Kino rein und sah auf meinem Telefon, oh 1-1, rote Karte bei Osnabrück. Guckst du mal im Film besser nicht drauf und ärgerst dich, wie das Spiel ausgegangen ist, weil ich natürlich erwartet hatte, da ja irgendwie am Ende 3-1. Dann bin ich 3,5 Stunden später aus dem Film raus, ich gucke aufs Telefon, oh, was ist das? 1-2. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß nicht, wie der HSV gespielt hat, aber ich hatte persönlich ja irgendwie schon eine Reaktion erhofft und die HSV-Fans offenkundig ja auch, sodass ich die Enttäuschung
total verstand. Du hattest eine Reaktion des HSV erhofft? Du Pharisäer.
Hatte ich erhofft? Erwartet. Erhofft erwartet und ich meinte
jetzt
natürlich.
Jetzt haben wir dich enttarnt, Thorsten.
Ja, ja. Hatte ich erwartet und natürlich die HSV-Fans sich die erhofft und nun ja, es kam anders und darum kann ich diesen Frust total verstehen.
Ja, natürlich. Ich wollte nur.
Hatten vorher auch noch so eine kleine Choreo mit so Ponchos, ne, in blau und schwarz.
Genau, sie hatten den Unterrang in dunkelblau, den Oberrang in schwarz und dann, was ja auch tatsächlich ganz schön aussieht, ist, wenn sie irgendwie mit ihren Schals, dann beugen sie sich so irgendwie alle nach vorne und nach hinten. Das ist immer optisch ganz nett anzusehen.
Das ist ein großes Hallo im Block.
Ja, da ist wirklich, da haben sie sich wieder was Dolles ausgesagt. In der zweiten Halbzeit meine ich, weiß ich gar nicht, ob es was die zweite Halbzeit ist, ich habe um 19.36 Uhr das Foto aufgenommen, das war die zweite Halbzeit, ja. Da gab es dann ein kleines Banner von den Fortuna-Fans, da stand Bullen raus, die Kurve gehört uns. Ich kann mir da grundsätzlich etwas drunter vorstellen, aber inwieweit das jetzt tatsächlich, was da der ganz genaue Hintergrund ist, weiß ich nicht. Vielleicht können uns das Menschen, die da vertrauter sind mit, einfach nochmal informieren.
Vermutung, der HSV hat ja in den letzten Wochen also die Fanszene, ja durchaus Begegnungen mit der Polizei gehabt, was ja auch darin resultierte, dass eine Polizeiuniform beim Spiel gegen Osnabrück im Stadion verbrannt wurde, was natürlich auch entsprechend groß kritisiert wurde. Und der Hintergrund ist, dass der Sonderzug aus Rostock angehalten wurde auf der Rückfahrt und da die Leute für wirklich mehrere Stunden festgehalten und durchsucht wurden, weil, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, irgendein Terrorist, Verbrecher da gesucht wurde und in diesem Zug vermutet wurde aus irgendeinem Grund, weil er in der Vergangenheit...
Ich glaube, die wollten doch auch, ich habe mitbekommen, dass sie auch irgendwelche Fan-Auseinandersetzungen von irgendwann anders quasi aufklären wollten und deswegen wurden auch sogenannte Super-Recognizer eingesetzt. Weißt du, was ein Super-Recognizer ist?
Ja, natürlich weiß ich, zumal ich auch Englisch spreche, aber ja, also sie haben offenkundig dort Menschen in diesem Zug vermutet, die sie finden wollten, die sie behelligen können. Was allerdings natürlich in Kollateralschaden für all die unschuldigen Menschen letztendlich mündet, die dann da halt teilweise ohne Essen, Trinken, Toiletten, Wärme für mehrere Stunden in diesem Zug festgehalten wurden. Und das hat, sagen wir mal, das Verhältnis nochmal deutlich belastet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, weil man sich ja offenkundig auch wegen der Schweigeminute verständigt hatte, vielleicht eine Reaktion auch war aus Solidarität.
Das kann natürlich sein. Also falls jemand da noch zusätzliche Informationen zu hat, die über diese These von uns hinausgehen, freuen wir uns über eure Informationen. Ja, das war es dann aber auch tatsächlich schon an Auffälligkeiten. Insgesamt fand ich die Stimmung ganz gut gestern. Ich hätte mir tatsächlich etwas mehr Enthusiasmus gewünscht, also gerade die Gegengrade, die ich dann etwas besser im Blick hatte, da war dann doch sehr wenig Aktion, dass irgendwie bei Fangesängen und sowas mitgegangen wurde. Da hätte ich bei einem ausverkauften Haus vielleicht eine etwas explosivere Stimmung erwartet. Deswegen gibt es von mir auch nur 3,5 von 5 Pyrofackeln für die Stimmung gestern. Bei 52.000, gerade auf Fortuna-Seite, hätte da ein bisschen mehr kommen dürfen.
Hinten raus war es aber ganz gut, natürlich auch dem Ergebnis geschuldet, fand ich. Aber auch gerade so in der Endphase und so, als auch das Fortuna und so kommt. Die Sachen finde ich immer sehr stimmungsvoll und das lief auch schön ab.
Und damit zurück an die angeschlossenen Funkhäuser.
Woran hattet ihr Lege? Die zweite Halbzeit.
Ja, die zweite Halbzeit, die begann letztendlich sehr ähnlich wie die erste Halbzeit. Der HSV hatte den Ball, lief an, ihm fiel nichts ein. Es wurde nicht gefährlich für uns. Und dann kam es schon nach 6 Minuten, ich würde sagen, zur Schlüsselszene dieses Spiels, die das Spiel endgültig auf unsere Seite zog. Denn angesprochener Haier spielt faul im Mittelfeld an Felix Klaus, kommt einfach zu spät und trifft ihn auch ganz klar am Fuß, wie man im Fernsehen sehen kann. Klare gelbe Karte für das Foul braucht man genau wie die erste gelbe Karte aus meiner Sicht nicht diskutieren. Und folgerichtig gelb-rot. Das ist schon amüsant, weil ja Muheim als Linksverteidiger ausgefallen war, Katterbach sein Vertreter sich verletzt hatte und dessen Vertreter Haier jetzt mit gelb-rot vom Platz geflogen ist, dass dem HSV gerade wirklich alle, also auch ähnlich wie bei uns in der Innenverteidigung, auf der Linksverteidigerposition alle Spieler jetzt auch fürs nächste Spiel quasi weggebrochen sind.
Ja, und interessanterweise bis zu diesem Zeitpunkt ja auch die einzigen beiden gelben Karten, die im bisherigen Spiel verteilt wurden.
Insgesamt eine sehr faire Partie.
Und 51. Spielminute, genau. Es gab hinterher noch 2 gelbe Karten, einmal Siebert und einmal Johannesson. Siebert mit einem taktischen Foul, war das das taktische Foul, wo er ihn so festhält, wo er gar nichts anderes... ein sehr faires Spiel und, wie du eben schon mal sagtest, zum Thema, wenn man über die Innenverteidiger so wenig sprechen muss, dann haben sie meistens ihren Job ja ganz gut getan. Ich habe mich nicht aufgeregt über den Schiedsrichter gestern.
Ja, Martin Petersen
hat da auch tatsächlich einen wirklich guten Job gemacht. Auch kein kein schwer zu leitendes Spiel. Ne?
Nee, aber es gab eine heikle Sequenz in der Nachspielzeit, wo man aber auch sagen kann, das ist, da sucht Königsdorfer Kontakt im Strafraum kurz vor Schluss. Da war auch er der Einzige, der sich dann aufgeregt hat, also Königsdorfer beim Schiri. Das war auch im Fernsehbild her. Ja, es gibt eine Berührung, aber man sieht halt, der Spieler hat nichts anderes vor, als den Elfmeter zu holen. Und ich sag mal, mit dem erfahrenen Schiri
kommt's nicht mal vor.
Ja, also nee, das war in Ordnung. Ja, also Haier ist vom Platz. Das heißt, für die letzten 40 Minuten ist der HSV in Unterzahl. In einer Partie, in der ihm sowieso schon nichts einfällt, der Gegner gut steht und wo es hinten bei Kontern immer lichterloh brannte, so es denn Konter gab. Das bedeutete nichts Gutes für den HSV. Und fortan hatte das einfach zur Folge, dass Fortuna mit einem Mann mehr einfach diese Kontrolle, diese Ballsicherheit so langsam bekam, die wir vorher vermisst hatten. Ich finde, ab dieser Phase verdient sich Fortuna dann den Sieg endgültig, denn wir lassen weiterhin nicht viel zu und wir spielen nicht jeden Konter toll zu Ende. Das wäre jetzt wirklich das Sternchen vielleicht gestern dann noch gewesen. Aber wir halten den HSV jetzt deutlich weiter meistens vom Strafraum weg und setzen immer wieder Nadelstiche, was das Konterspiel betrifft. Da wird dann auch gewechselt beim HSV, Reis wird vom Platz genommen und Königsdorfer kommt eben rein. Dörfer kommt ein und Fortuna macht einen Wechsel, der eigentlich ganz interessant ist, also Daniel Thune im Speziellen. Er bringt nämlich exakt die beiden Spieler, und ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, die keine Minute in Hannover gespielt hatten, nämlich Dennis Jastremski und Marlon Mustafa für Daferner und Klaus. Ich glaube schon, um auch zu sagen, so erstens, ihr seid nicht raus, zweitens, jetzt zeigt mir mal, dass das falsch war in Hannover. Und
ich finde, sie machen beide ein ordentliches Spiel.
Ja, also und zu Jastremski können wir ja kurz kommen. Das Tor übernehme ich dann mal. Denn da ist es im Spielaufbau Jonas Meffert beim HSV, der einen ganz seltsam gelupften Pass wirklich in die Mitte des Mittelfelds, wo kein Mensch steht, spielt. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie blöd in den Boden getreten ist. Auf jeden Fall nimmt Jastremski diesen Ball auf am Mittelkreis, zieht kurz den Turbo zentral an. Und der HSV eben unsortiert dadurch, lässt auf der linken Seite, und das sollte man nun wirklich nicht tun, Christoph Jolles komplett frei. Jastremski passt im richtigen Moment, aus unserer Sicht sehr abseits verdächtig. Ja. Aber wie man im Fernsehen sieht, also auch sofort mit bloßem Auge dann erkennbar, kein Abseits aus der richtigen Perspektive. Auf Jolles, der dann aus halbrechter Position, so kennt man ihn größtenteils in den letzten Wochen, wenn er den Ball auf dem rechten Fuß hat, dann ist er eiskalt und schiebt den Ball schon wieder durch die Hosenträger von Keeper Raab in Gefahr. der musste noch irgendwann kommen, passte jetzt irgendwie nicht so richtig irgendwo rein darum und schiebt den cool ein. Ja, und der 2:0-Treffer, damit fast schon die Messe gelesen. Ich muss ja eins dazu sagen, und Uwe ist on fire, hat mir das bestätigt, dass es ihm ganz genauso ging. Ich habe mich nicht gefreut in dem Moment. Anders als ihr wart da etwas zu, du auch nicht, ne? Wir waren beide so im Gefühl,
boah, Abseits-Skepsis.
Ja. Und man will sich ja ungern freuen und ist dann, also das macht der VAR natürlich mit einem, ne? Ich habe bei diesem Tor nicht gejubelt. Ja, also Fortuna mit dem 2:0, auch wenn wir ja, sag ich mal, im gesunden Pessimismus immer ein bisschen skeptisch sind in diesen Situationen, im Grunde war das Spiel damit entschieden. Also, auch wenn man es noch nicht so gefühlt hat, aber ein Mann mehr, zwei Tore vorne, kam nicht mehr viel.
Genau, eher war es noch so, dass die Fortuna Möglichkeiten gehabt hätte, das Ergebnis nochmal nach oben zu korrigieren. Es gab in der 80. Minute eine gute Konterchance, wo Jastrzemski einen Schuss aufs Tor abgeben kann aus freier Position und Raab die Arme nach oben reißt und dadurch den Ball in eine Art Bogenlampe verwandelt und ihn dann noch abfangen kann. Das war eine erste gute Möglichkeit. Und dann gab es noch, glaube ich, wirklich ganz kurz vor Schluss, also auch noch nachdem Uschino für Gavori und King Manu für Johannesson gekommen sind, gab es noch eine letzte Chance für Christos Jolles, der dann hätte noch den Doppelpack schnüren können. Aber er schießt seine Tore mit rechts, ne? Ja. Oder mit dem Kopf ein Tor, mit links offenbar nicht. Und er kommt also nicht an Raab vorbei, der aber auch tatsächlich gut da den Winkel verkürzt und sich groß macht. Und deswegen schießt er Raab an die Brust, meine ich, in dieser Situation und macht leider nicht das 3:0. Aber egal, denn der Schiedsrichter pfeift das Spiel dann nach einer ungefähr 6-minütigen Nachspielzeit ab. Und ja, es führt dazu, dass die Fortuna jetzt in der Blitztabelle, also auch in der endgültigen Tabelle erstmal nach dem Spieltag nur noch einen Punkt Rückstand auf den HSV hat. Und je nachdem, was Holstein Kiel dann heute noch so tun sollte, die haben jetzt aktuell 3 Punkte Vorsprung. Wer weiß, was die so spielen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht im Blick aktuell.
Fluch und Segen ja generell des Freitagsspiels. Wenn man gewonnen hat, hat es eine wundervolle Auswirkung auf das weitere, vor allem das Fußballwochenende, wenn man dann, man hat richtig Lust, die anderen Fußballspiele zu gucken. Denn
genau, Kiel spielt gegen den KSC, das ist auch nicht zwingend gewonnen. Ne?
Man lehnt sich zurück und sagt, ja, dann zeigt doch mal, was ihr so könnt. Hingegen, wenn sowas schief geht, dann ist irgendwie das ganze Fußballwochenende versaut. Ich habe dann keinen Bock auf andere Spiele und so. Von daher ist man dann doch immer ein bisschen beschwingter. Ja, insgesamt haben wir es ja eigentlich schon gesagt, also aus unserer Sicht ein verdienter Sieg, vor allem dank einer bärenstarken Abwehrleistung. Und da wir das jetzt muss man mal sagen, wir haben 2 gute Halbzeiten gespielt. Also im Sinne von, wir sind nicht eingebrochen.
Die erste, genau.
Wir sind nicht eingebrochen. Man sieht es in der Laufleistung, 125 Kilometer, auch ziemlich gut. Ist allerdings in dem Fall mit dem HSV zu vergleichen unseriös, weil der halt eine rote Karte hatte.
Ja, richtig.
118 natürlich nur beim HSV, aber da war ja eben auch ein Spieler weniger. Aber 125 ist natürlich auch eine überdurchschnittliche Laufleistung. Und das befeuert ein bisschen die These, dass die Laufleistung schon sehr stark darüber entscheidet, wie erfolgreich Fortuna spielt.
Ja, die Intensität muss da sein. Das ist
sonst
die Binsenweisheit von Herrn Thune. Aber es ist tatsächlich ein intensives Spiel, was wir betreiben. Wir müssen viel Aufwand betreiben, um dann halt auch und endlich mal, das haben wir noch gar nicht gesagt,
endlich mal einen der Großen geschlagen.
Ne?
Also, ich wollte es jetzt sagen tatsächlich, ja. Nee, also ganz wichtiger Sieg. Ich denke, das weiß jeder, der die Tabelle lesen kann. Und jetzt sind wir wieder trotz des holprigen Starts, auch aufgrund der wenigen oder fehlenden Konstanz der anderen, wieder voll im Geschäft. Sodass wir, ich denke, positiv Richtung Osnabrück blicken können. Bevor wir aber auf dieses Spiel kommen, und das wird dann so ein bisschen der Charaktertest werden beim Tabellenletzten auswärts, wo eigentlich jeder den Sieg erwartet. Und das wäre sehr wichtig, dass wir diesen Sieg auch vor der dann anstehenden Länderspielpause holen. Mhm. Da kommt es eben jetzt darauf an, eben mal wieder nicht aus dieser Außenseiter, oder was heißt Außenseiter, aber aus dieser Defensivposition zu agieren, sondern jetzt wieder einen anderen Spielstil an den Tag zu legen. Und wenn wir das jetzt alles so ein bisschen im Repertoire haben und eben jetzt auch wieder gelernt haben, seriöser zu verteidigen, dann ist noch ein bisschen was möglich diese Saison, würde ich jetzt mal so salopp formulieren.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Genau, zur Abreise, da bin ich ja Pro, komme ich doch auch bei so vielen Leuten immer recht gut vom Parkplatz. Und wir hatten natürlich das Auto auch, den Kofferraum voll mit Aira. Und den neuen Hoodies. Du hattest mir ja freundlicherweise einen mit besorgt, den ich auch schon anprobiert habe, der auch schon wunderbar passt. Die neuen, wie nennt man sie? Refurbished?
Upcycling.
Ich finde Refurbished Hoodie lustiger, wie bei so Häusern oder so. mit unserem Ausweichtrikot der letzten Saison haben wir beide gewählt, weil das eines unserer Lieblingstrikots ist.
Und weil es sich tatsächlich am organischsten in das Schwarz des Hoodies einfügt. Das fand ich eigentlich sonst fand ich es ein bisschen zu plakativ tatsächlich.
Also Aline hat ja das mit dem weißen Torwarttrikot genommen. Nicht,
mit dem grauen,
nicht mein Ding persönlich.
Nee, Es ist auch tatsächlich eher der Situation geschuldet, dass es, glaube ich, in der Größe M, die sie trägt, nicht mehr so eine Riesenauswahl gab.
Okay.
Ich glaube, sie wollte eigentlich ein anderes, hat dann aber das wählen müssen, weil es, glaube ich, dann irgendwie das war nicht so eine, wie gesagt, nicht so eine Riesenauswahl.
Verstehe. Ja.
Aber ich finde die wirklich sehr gelungen. Auch meine Frau hat das gestern Abend von mir noch eine kleine Modenschau erhalten. Ich trug nichts außer diesem Pulli und natürlich die anderen Sachen.
Das ist
Sachen,
jetzt der Moment, wo die Abspannmusik dann langsam anfängt.
Nein. Also ich hab den Pulli meiner Frau gestern gezeigt und auch sie sagte, ach, da haben sie sich aber wirklich was Schönes einfallen lassen. Also die Dinge habe ich gestern die Werbung für gesehen und sofort gedacht, ja, okay, muss ich haben.
War ich auch sofort von der Idee dann überzeugt und es scheint ja nur, also endlich Material dafür vorzulegen, ne? Also aufgrund der Idee, da müsste man dann mal ein bisschen schauen. Für uns ging es dann noch ein bisschen weiter. Wir wollten in die Zen-Hütte, vielleicht ist das jemandem durchaus bekannt, in Düsseltal. Dort war es allerdings sehr, sehr voll. Man schickte uns dann nach unten, wo es leider auch sehr voll war. Ich habe noch einen Nachbarn von mir getroffen in der Zen-Hütte. Grüße, auch wenn er, glaube ich, nicht mal weiß, wie ich heiße. Oder geschweige denn, dass ich diesen Podcast hier habe. Da war aber alles voll, sodass wir ins Mosquito gehen konnten. Also an den Ort, in dem vor 2 oder 1,5 Wochen Klaus Allofs noch eine Sendung für Antenne Düsseldorf mit Olli Bent live aufgenommen hatte. Und da gab es für uns lecker Wiener Schnitzel. Also echtes Wiener Schnitzel. Wirklich empfehlenswert, wirklich gut. Mit Bratkartoffeln und noch reichlich mehr Altbier, sodass Danny Steffen, der es verkraften konnte, dass sein HSV verloren hatte und ich den Abend da schön haben ausklingen lassen und ich glaube auch Dannys Familie sich dann über zahlreiche Liter Eihahn heute den ganzen Tag freuen. So wie ich. Ich habe jetzt fast einen Liter schon weggetrunken hier. Ist wirklich, ich habe einen Eiernbauch. Wir haben einen richtigen Eiernbauch hier in dieser Sendung. Ja, blicken wir noch schnell also auf das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Fortuna auswärts beim VfL Osnabrück. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Wir werden vor Ort sein, haben Karten ergattern können. Und uns erwartet der Tabellenletzte, der, ich glaube, jetzt Stand jetzt 18 Punkte hat. Also, der hat ja noch nicht gespielt dieses Wochenende. Und Fun Fact, 9 dieser 18 Punkte, also die Hälfte, stammen aus 3 gewonnenen Spielen. Mehr haben sie nicht. Und 2 davon wiederum haben sie gegen den HSV gewonnen und 1 gegen Hannover.
Also sie spielen gegen Kaiserslautern. Sie spielen morgen, morgen in Kaiserslautern.
Oh, das ist ja noch sehr viel spannender, wenn wir dann mit unserem Gast nächste Woche reden, vor dem Spiel in Osnabrück, weil er mit dem ersten FCK dann genau diese
gerade
Partie
aus dem Osnabrück-Spiel kommt,
sich hat. Ach, wie spannend. Das wird ja interessant. Also ihr habt es schon gehört, wir werden einen Gast aus Kaiserslautern haben in der nächsten Sendung, aller Voraussicht nach, wenn nicht, wie das schon mal ist, noch irgendwas dazwischen kommt. Und dann können wir uns darüber ein bisschen genau unterhalten. Aber es ist schon kurios, dass man also gegen 3 Top-Teams und 2 Siege davon auch noch gegen den HSV seine Siege geholt hat und ansonsten noch 9 Unentschieden und das war's. Ist sehr seltsam. Ja, VfL Osnabrück insgesamt diese Saison, ja, teilweise schon der abgeschlagene Tabellenletzte, muss man sagen, sehr, sehr erfolglos. Wurde auch mittendrin der Trainer gewechselt, wie bei Bielefeld letzte Saison ist jetzt Uwe Koshinat Trainer, der, sag ich mal, nach dem anfänglichen Schwung, die so ein Trainerwechsel normalerweise reinbringt, und selbst das hat eigentlich nicht so richtig unter ihm geklappt, die Mannschaft zwar so halbwegs defensiv stabilisiert hat, aber sie tun sich natürlich immer noch enorm schwer, Spiele zu gewinnen, sowohl daheim als auch auswärts. Man könnte, glaube ich, was ich gelesen habe, auch sagen, dass der Sieg in Hamburg auch ein bisschen glücklich war. Wir haben es ja also mit einem Gegner zu tun, der prinzipiell, und wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, da war es auch schon ein sehr schmeichelhafter Punkt in Düsseldorf, allerdings, der prinzipiell schwächer als die Fortuna einzuordnen ist. Im Winter hat sich da personell nicht viel getan, um genau zu sein, wurde nur, wenn ich das gesehen habe, Lex Tyler Lobinger aus Kaiserslautern ausgeliehen.
Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Er ist nicht mitbekommen, er ist dort und sitzt jetzt dort auf der Bank. Also Ist jetzt nicht so, dass er spielt. Im Mittelstürmer ist nach wie vor die Nummer 1 Erik Engelhardt, schon mit 7 Saisontoren. Der hat auch, meine ich, den Ausgleich gegen uns geschossen im Hinspiel. Und hinter ihm sicherlich so der bekannteste Spieler, den Osnabrück hat, Michael Cuisance, früher in Mönchengladbach und bei Bayern München.
Ja, aber der hat seinen Zenit auch lange, lange überschritten, wenn zwischendrin mal die Spiele von Osnabrück angucke.
Er ist noch sehr jung, aber letztes Wochenende war er natürlich entscheidender Mann, hat auch eine Top-Note bekommen im Kicker, also ja, red den mal nicht so klein, das ist der gefährlichste Mann, den sie haben und den sollten wir definitiv im Auge behalten, hat immerhin auch schon 3 Tore geschossen und ja, ist so ein bisschen der Spielmacher, ne, den sie da haben. Insgesamt sehr ähnliches System unserem, also so ein 4-3-3 mit Gnase auf der 6 typischerweise und wie gesagt Engelhardt im Sturm. Zuletzt war rechts meistens Conte im Einsatz, Christian Conte, der Bruder vom Paderborner Conte. Mhm. Beide mit die schnellsten Spieler, also auch der zeichnet sich durch Geschwindigkeit, aber nicht zwingend durch Torgefahr aus. Also Bilanz 2 Vorlagen und 2 Tore ist jetzt nicht... nichts, was einen komplett erschaudern lässt. Aber das gilt natürlich für ganz Osnabrück. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr in der Abwehr zentral. Diakité kennt man noch aus Sandhausen, auch jetzt kein Granateninnenverteidiger. Ne? Dann Guyamfi hat die gelb-rote Karte beim HSV gesehen, wird nicht zur Verfügung stehen. Da war es Niklas Wiemann, der eingewechselt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass er dann auch gegen uns spielen wird. Machen wir es kurz. Achso, und vielleicht noch zu erwähnen, dass nachdem Lennart Grill lange Zeit die Nummer 1 war in der Hinrunde, Ende der Hinrunde, glaube ich, oder war es Anfang der Rückrunde, jetzt wieder Kühn im Tor steht. Also auch bei Osnabrück hat im Laufe der Saison ein Torwartwechsel stattgefunden. Ja, machen wir es kurz. Die Fortuna sollte aufgrund ihrer sicherlich vorhandenen Qualität diese Partie gewinnen. Aber ob sie das schafft, das ist immer eine Frage, gerade bei einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, die auf einem anderen Blatt steht.
Ja. Wenn mich meine persönlichen Aufzeichnungen nicht täuschen, dann ist das erste Mal seit dem 13.10.2001, dass ich wieder an die Bremer Brücke fahre. Zumindest ist das in meiner persönlichen Statistik so. Zwischen 2011 und 2023 hab ich auch erstaunlich wenige Spiele vom VfL Osnabrück gesehen. Also ich sag mal, 5 Spiele gab es. Ich habe noch keine Niederlage der Fortuna gesehen. Es gab mal ein 4-1 im Paul-Janis-Stadion 2002. Das war der höchste Sieg. Und ansonsten haben wir ja zweimal das 1-1. Und dann, ne? Also prinzipiell meine persönliche Statistik sagt, wir werden nicht verlieren.
Ich bin dir wie so oft bei den Auswärtsspielen hier auch tatsächlich wieder um mindestens ein Spiel voraus, nämlich 2006 muss es gewesen sein. Da bin ich einmal alleine nach Osnabrück gefahren zu einem Spiel. Das war, als ich meine Homepage, meinen Blog gerade begonnen hatte. Das war eine Auswärtsfahrt, die ich damals gemacht hatte. Müsste jetzt aber nochmal nachgucken. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Spiel gelaufen ist. Ich weiß, dass ich einmal ein 1-1 da gesehen habe und David Breda, wenn sich irgendjemand an diesen Spieler erinnert, tschechischer kleiner Spielmacher, hat den Ausgleich damals gemacht, das 1-1.
Daran, das 1-1 könnte dann 2001 gewesen sein.
Das war zumindest das Ergebnis. Und ich meine, ich war noch ein drittes Mal da. Also ich war mindestens zweimal an der Bremer Brücke und noch ein drittes Mal. Allerdings ist das letzte Mal nicht ganz so lange wie bei dir, aber wahrscheinlich auch 2006 gewesen, also auch lange her, weil eben die Fortuna und Osnabrück lange Zeit nicht die Klingen gekreuzt haben. Oder aber, weil ich zum Beispiel verhindert war bei dem berühmten Norbert-Meyer-Spiel, ne, was ja quasi die Wende war.
Ach so, damals das erste Spiel nach 100 Verlorenen. Und ja, da war ich auch nicht.
Genau. Aber also, wir werden uns nächste Woche dort einfinden. Und ja, ich glaube, das war's für heute, liebe Leute. Ich sage tschüss und bis bald.
Ja, und auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird? Und auch als es dann feststand, habe ich dann so pseudo gejubelt, so extra, weil es halt im Vergleich zu allen anderen war. So, ich muss mal kurz an, dir, ja, ich muss mal ja, kurz an die gerne. Klingel.
Tja, da weiß man nicht, was der Thorsten jetzt da macht. Es klingelt, er hat seinen Arbeitsplatz verlassen. Ich höre Hallo, Hallo, Hallo im Hintergrund. Vielleicht werden da wieder Dinge geliefert, die er online gekauft hat. Man weiß es nicht, vielleicht ein Videospiel oder sowas. Aber ich höre, er kommt wieder. Deswegen muss ich jetzt schnell... Videospiele.
Nein, ich verrate nicht was, aber ja, es war dieser große Händler mit A, der das lieferte. So, hast du die Zeit sinnvoll genutzt oder müssen wir das rausschneiden?
Ja, ich habe, nee, kannst du rausschneiden.
Achso, hast du was erzählt oder?
Ja, aber nur Quatsch.
Naja, okay.
Kannst du ja nachher hören.
Ja, ich lasse mich mal überraschen. Wo waren wir denn?
Wir waren bei 2-0 und dass du dich nicht gefreut hast.
So. Das, ich glaube, das hatten wir abgehandelt aber, ne?
Genau, wir können dann jetzt quasi mit dem Spielende weitermachen. Weil da passiert ja nicht mehr so wahnsinnig. Ja, es gibt da natürlich noch die zwei Konterchancen, aber ich sag mal, wir können theoretisch in der 80. Minute weitermachen.